LaBroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 99 mit Bubbles durch den Balkan mit Lisa und Fabian.
Und damit herzlich willkommen zur 99. Folge LaBroad von und normalerweise auch mit Andreas Peter. Heute aber mit Dominik Ratz.
Hallo.
Und mir, der Anna. Außerdem sind heute Lisa und Fabian dabei und die beiden haben wir schon in sehr kurzer Zeit sehr lieb gewonnen und die werden heute von ihrer tollen mehrwöchigen Reise durch den Balkan berichten. Wie genau sie da unterwegs waren, das werden sie uns bestimmt gleich erzählen, aber erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr beiden da seid und dass wir heute zusammen aufnehmen können. Ich glaube, das wird ganz viel Spaß machen. Ich habe schon so ein bisschen was von euch gehört und habe ein paar Storys angeguckt und so und habe gedacht so, ja, das sieht nach einer tollen Reise aus und bestimmt auch spannend für viele Zuhörende. Wann ist denn bei euch überhaupt die Idee gekeimt, diese Reise zu unternehmen?
Eigentlich, wir waren keine 4 Monate zusammen, da kam die Idee, wir möchten einen Camper ausbauen.
Nice.
Und dann kam auch relativ schnell die Idee, dass wir gerne auch ein bisschen länger reisen würden, weil bei mir ursprünglich ein Sabbatical geplant war. Und Fabi zum Glück durch den Arbeitgeber auch die Möglichkeit hat, mal länger frei zu machen.
Wann war das, dieser Anfang der Beziehung?
Ja, 2020, Ende 2020, genau. Und dann haben wir im Grunde auch im Januar angefangen, nach Autos zu suchen. Januar 2021.
Genau, und unsere Freunde und Eltern waren auch irgendwie mehr als besorgt, weil sie dann sagten, ihr wollt euch direkt ein Auto kaufen? Wir so, ja, es ist halt nur ein Auto.
Ja, stimmt. Ich hätte jetzt als nächstes gefragt, warum dein Sabbatical geplatzt ist, aber 2020 ist wahrscheinlich das Stichwort, dass du dir überlegt hast, vielleicht wann anders?
Jein, es hängt tatsächlich mit einem Stellenwechsel zusammen. Also ich habe die Stelle gewechselt und dadurch ist das Sabbatical-Plan erstmal auf Eis gelegt worden. Und Der Deal war dann aber, dass wir 2023, also dieses Jahr, für ungefähr 2 Monate reisen können. Und das haben wir dann entsprechend auch letztes Jahr intensiv vorbereitet.
Cool. Wir haben 2023. Ja, okay. Wo geht's dann hin? Ich habe so viele Fragen, sorry, aber genau, erzähl doch noch ein bisschen weiter.
Zum Beispiel zum Camperausbau. Ihr habt Ende 2020 euch überlegt, ihr wollt das machen. Anfang 2021 habt ihr dann angefangen, nach Autos zu suchen und seid dann bald fündig geworden oder hat es dann noch ein Jahr gedauert?
Nee, das hat relativ erstaunlich schnell geklappt. Wir haben uns sehr viele Schrottmöhren angeguckt und hatten dann irgendwann das Glück, tatsächlich auch ein passendes Fahrzeug zu finden. Und haben uns dann relativ kurz entschlossen und haben das dann nach, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gesucht? 3 Monate oder so. Also nach 3 Monaten haben wir dann tatsächlich auch ein Auto gefunden, konnten dann anfangen, das auszubauen und haben das dann tatsächlich auch, bis kurz vor der Reise eigentlich ausgebaut. Immer mal so nebenbei, nicht am Stück. Also ich weiß nicht, wenn man sich mal so umguckt und schaut, was so gerade so große YouTube-Kanäle oder so an Autos ausbauen in der Zeit. Mhm. Weiß ich nicht, die haben da einen ganzen Fuhrpark ausgebaut. Wir haben uns mit einem Auto begnügt und haben das dann aber auch sehr schön und gemütlich gemacht.
Ja, waren vor allen Dingen in den 2 Jahren vor dieser großen Reise auch schon entsprechend viel unterwegs und konnten immer mal so ein bisschen gucken, was gefällt uns schon ganz gut, was brauchen wir. Ich glaube, allein die Pläne für die Küchenzeile haben wir 4 oder 5 Mal über Bord geworfen und nochmal neu geplant. Es war also ein langer Prozess und wir haben mal mehr, mal längere Reisen gemacht, mal so ein Wochenende, mal 2 Wochen durch Dänemark und haben tatsächlich dieses Jahr Ostern erst die Küche angefangen einzubauen. Wir sind wohlgemerkt im August los.
Gut. Dann noch eine Vorabfrage. Was ist denn das für ein Auto? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist ein Citroën Jumper und zwar die kleinste Variante, die man so finden kann. Wir wohnen in Berlin und haben nach einem Auto gesucht, was möglichst kompakt ist, um das hier irgendwo parken zu können. Sind da auch fündig geworden. Das ist also ein Citroën Jumper, ein L1H1, also wirklich die kleinste Variante. Und ja, das ist Baujahr 2009, also ein bisschen älter, aber nicht zu alt. Ja, genau, und kommt von einem Klempner. Das hat sich dann auch so das ein oder andere Mal gezeigt beim Ausbauen. Also wir haben da, glaube ich, genug Schlauchschellen und Schlauchreste und was nicht so alles bei einem Klempner durchs Auto fliegt, gefunden. Also wir hätten wahrscheinlich auch eine ganze Wohnung damit renovieren können.
Okay, super. Ich habe das gerade mal gegoogelt, Citroën Jumper. Ich auch. Der sieht so nach einem klassischen weißen Kastenwagen aus.
Korrekt.
Den man auch gut stealthig irgendwo mal hinstellen kann, was nicht direkt aussieht wie ein Camper. Super gut. Kann man in dem stehen? Das kann ich jetzt vom Bild her nicht ganz so gut einschätzen.
Nein.
Das kommt drauf an, wen von uns beiden du fragst.
Ist okay.
Fabi muss den Kopf so ein bisschen schräg legen. Ich kann nicht drin stehen. Ich bin nämlich größer als Fabi. Ich bin 1,83 groß. Das war aber jetzt auch weniger das Thema, weil Stehhöhe hätte gleichzeitig auch bedeutet, dass das ein längeres Auto ist. Und wir haben ziemlich genau, ich glaube, 4,95 Meter Länge und passen deswegen auf die Fähren als PKW. Das heißt, wir haben auch die niedrigeren Fährgebühren, wenn wir mal auf die Idee kommen, eine Fähre zu nutzen zum Beispiel.
Also wenn es zum Beispiel nach Norwegen geht und so.
Oder wie letztes Jahr nach Schweden, genau.
Oder nach Schweden. Ja, voll. Okay, stimmt. Das sind dann Abstriche, die man eventuell auch gerne macht dann dafür. Könnte sich lohnen. Okay, jetzt haben wir in etwa ein Bild von eurem Camper und damit seid ihr dann los. Und zwar wahrscheinlich direkt von Berlin von der Haustür aus, richtig? Geht ja eigentlich nicht anders.
Genau, also wir sind hier von zu Hause losgefahren, sind später losgekommen, als wir eigentlich wollten, sind dann also relativ spät abends losgefahren und haben dann gesagt, okay, wir fahren jetzt zumindest erstmal aus der Stadt raus, dass wir den Stadtverkehr am nächsten Tag nicht nochmal haben und fahren zumindest erstmal bis irgendwo in Brandenburg und stellen uns da dann erstmal für eine Nacht hin, dass wir schon mal losgekommen sind. Und ja, das haben wir dann auch gemacht.
Ihr wart insgesamt 2 Monate unterwegs. Das heißt, die Strecke habt ihr dann danach erst rausgeholt. Balkantour ist jetzt halt so ein Begriff, ne? Die hat man irgendwie schon mal gehört, ne? Man weiß, welche Länder ungefähr dazugehört. Man weiß auch, dass es irgendwie so eine mehr oder minder bekannte Strecke da entlang geht. Aber reißt doch noch mal kurz eure Route ab, damit wir wissen, wo wir uns befinden.
Ja, wir haben ganz ursprünglich mal geplant, ob wir wirklich den kompletten Balkan umrunden, also Kroatien, Montenegro, Albanien, dann durch Nordmazedonien, Bulgarien und Rumänien wieder zurück. Und dann haben wir gedacht, das ist für 9 Wochen vielleicht ein bisschen sehr sportlich. Haben uns dann verschiedene Optionen überlegt, auch zum Beispiel abzukürzen über den Seeweg, wenn wir dann nach der Hälfte merken, oh, das schaffen wir nie im Leben wieder mit dem Auto relativ stressfrei zurück. Wir hatten also eine grobe Route geplant und tatsächlich sind wir gefahren jetzt 5.994 Kilometer durch Deutschland, Österreich, über den Wurzen und dem Vrsic-Pass, Slowenien, die Adriaküste einmal runter, haben bei Split so einen kleinen Schwenker über Südwest Bosnien-Herzegowina gemacht. Ja, sind dann weitergefahren über Dubrovnik nach Montenegro, weiter an der Küste entlang, haben dann einmal eine Albanien-Rundreise gemacht, mussten die albanischen Alpen aber aus Zeitgründen leider aussparen und sind dann durch das Hinterland von Montenegro und einmal quer durch Bosnien und Herzegowina über Budapest dann zurück nach Deutschland. Also wir haben den Westbalkan gemacht, wenn man so möchte.
Ja, okay. Grobe Vorstellung reicht. Wie darf man sich das denn jetzt bei euch vorstellen? Seid ihr erstmal komplett durchgefahren? Habt ihr in der Zwischenzeit schon irgendwelche einzelnen Stops gemacht? Wart ihr immer an einem Ort für mehrere Tage oder jede Nacht woanders? Ich habe wirklich viel zu viele Fragen und musste jetzt dank technischer Probleme ein bisschen länger warten, sie zu stellen und bin deswegen umso mehr gespannt, was ihr zu sagen habt.
Es war sowohl als auch. Also wir sind mal, wenn es uns irgendwo besonders gut gefallen hat, auch mal 3-4 Tage geblieben. Mal sind wir wirklich jeden Tag woanders hingereist. Und wir haben eigentlich gesagt, wir haben wenig, also wir gehören nicht zu den Leuten, die lange Strecken fahren. Also für uns ist eigentlich so dieses Maximum, ja, 500 Kilometer.
Ja, viel mehr ist es nicht geworden.
Genau, also vielleicht, also die Frage war von vielen Freunden auch, ne? Seid ihr dann direkt durch Deutschland durch? Haben wir gesagt, nein. Wir haben halt die erste Nacht in Brandenburg übernachtet, was halt wirklich nur 1,5 Stunden von zu Hause ist. Hatten da einen kleinen Zwischenfall und mussten uns noch eine neue Unterkunft, also einen neuen Platz suchen. Waren dann in Regensburg. Also wir versuchen immer, die Autostrecke mit so kleinen
ja, Besichtigungen irgendwie zu unterbrechen, kleine Pausen zu machen. Und ja, ich glaube, man Leute nennen das Slow Traveling.
Mhm. Ich glaube, so nennen Leute das, ja.
Haben wir. Ja.
Klingt auf jeden Fall auch nach dem, was ich gerne machen würde. Also das klingt ja super entspannt, wenn man einfach so, ja, lass mal. Man sieht ja immer so diese Autobahnschilder, diese braunen mit irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und denkt halt immer, ja, aber ich fahre gerade irgendwo hin, wo ich hin will. Und wenn man dann wirklich mal die Chance hat, so, ach, das sieht ja cool aus, da fahre ich mal ab, das ist halt schon echt super entspannt, finde ich.
Ja, zumal wir eigentlich so gut wie keine Autobahn fahren. Also unser Auto schluckt halt doch relativ viel Sprit bei über 100 km/h. Und wir fahren auch eigentlich deutlich lieber über Land, sodass wir eigentlich immer eine Mischung aus beidem gemacht haben, zumindest um bis nach Slowenien zu kommen.
Mhm. Ja.
Lediglich durch Österreich sind wir ziemlich durchgefahren.
Ja, und das erste Stück in Deutschland. Da haben wir halt gesagt, okay, hier kommen wir super schnell wieder her. Mhm. Da können wir jetzt auch super schnell erstmal durchfahren und gucken dann mal, wo es vielleicht noch schöner ist oder wo wir mal was Neues sehen. Und haben tatsächlich so die ersten Abschnitte in Deutschland noch auf der Autobahn gemacht und sind danach dann aber relativ schnurstracks runtergefahren. Also kurz nachdem wir dann durch Österreich durch waren, haben wir die Autobahn erstmal eine ganze Weile überhaupt nicht mehr gesehen. Mhm. Und ja.
Also wir haben... Für uns war eigentlich klar, wir haben auch eigentlich nicht so Bock auf Mautstraßen und letztendlich sind die Landstraßen oft auch viel schöner. Man sieht mehr von der Landschaft, man hält eher nochmal an, wenn ein Ort irgendwie nett ist. Und der größte Grund, warum wir eigentlich in Österreich schon von der Autobahn runter sind, war, dass wir unbedingt über zwei Gebirgspässe drüber fahren wollten mit unserem Camper.
War das eine einmalige Sache oder würdet ihr es wieder tun?
Ja, also wir würden das schon wieder tun. Wir haben das in der Zeit auch noch eine ganze Weile öfter mal wiederholt. Haben dann aber doch gesagt, okay, den Rückweg nehmen wir dann nicht über die Alpen, sondern umfahren die mal großflächig und ja, fahren dann durch Tschechien und.
Also die Leute hinter euch würden sich wünschen, dass ihr das nicht wieder tut.
Definitiv. Stellenweise definitiv. Okay.
Also unser Camper heißt Bubbles, weil wie wir gesagt haben, wir haben den von einem Klempner abgekauft und der Klempner hat zwar seine Firmenbeschriftung abgemacht, aber so kleine Bläschen überall rund ums Auto, so Aufkleber drangelassen und deswegen heißt unser Auto Bubbles. Und Bubbles hatte ganz schön zu kämpfen. Also wir hatten teilweise 18% Steigung am Wurzenpass in Österreich und da haben wir zwischenzeitlich die Befürchtung gehabt, dass wir rückwärts wieder runterrollen.
Okay, schnick, schnack, schnuck, wer schiebt?
Wir wurden zum Glück nicht von Fahrradfahrern, die da auch wirklich großflächig vertreten waren, überholt. Aber ich glaube, viel gefehlt hat stellenweise nicht mehr. Nee. Also,
wahrscheinlich nur aus Angst. Bevor wir uns so, also ich würde mich ganz gerne so ein bisschen an eurer Reiseroute orientieren und dann so von Land zu Land vielleicht so ein paar Highlights mir angucken und so, weil man natürlich nicht zwei Monate Tag für Tag durchgehen kann. Aber davor nochmal so ein, gibt es irgendwas, was ihr vorbereitend für diese Tour gemacht habt? Wie, ihr habt ja erzählt, wie ihr auf die Idee kamt und so, aber und wie ihr dann auch die Route angepasst habt, aber genau, gibt es irgendwas, wo ihr euch gedacht habt, okay, daran orientieren wir uns oder den und den Reiseführer haben wir genutzt oder was auch immer?
Also ich glaube, das meiste war tatsächlich, dass wir ungefähr geguckt haben, welche Länder interessieren uns groß, also grob gesagt. Und dann, wie gesagt, mehrere Reiserouten überlegt, dass wir eben auch einen Backup-Plan haben, sollten wir mal irgendwo mehr Zeit verlieren oder doch schneller durch sein. Ich habe tatsächlich relativ viel auch von Freunden Empfehlungen bekommen, die in den Ländern schon mal unterwegs waren. Oder viel sieht man ja auch über Instagram oder so, dass wir dann so kleine Google Maps gesetzt haben und dadurch hat sich eine grobe Route ergeben, aber die Feinplanung haben wir tatsächlich meistens eher so am Vortag gemacht für den nächsten Tag. Also wir haben jetzt keine Campingplätze rausgesucht und reserviert und hatten auch nicht festgelegt, wie lange wir in welchem Land ungefähr bleiben wollen.
Ja, wir haben da kurz mal drüber nachgedacht, ob wir uns irgendwie so ein Limit setzen sollen pro Land oder irgendwie sowas. Und sind dann aber dazu gekommen, dass wir gesagt haben, naja gut, das ist ja genau der Vorteil, den wir haben, dass wir uns nicht festlegen müssen vorher und dass wir eben einfach dahin fahren können, wo es uns gerade gefällt und da bleiben können, wo es uns gefällt und weiterfahren, wo das nicht der Fall ist. Und das haben wir dann auch ziemlich gut so durchgezogen. Also wir sind die meiste Zeit wirklich so gefahren, dass wir geguckt haben, wo unser nächster Stopp sein könnte. Also abends oder am Morgen sogar. Und haben uns dann so ein bisschen rausgesucht, in welche Richtung das geht. Und ja, haben mal geguckt, ob wir dann einen Campingplatz irgendwo finden oder einen Park-for-Night-Stellplatz oder in den Ländern, wo es dann ging, ja, einen freien Stellplatz irgendwo entlang der Route.
Ja, und ich glaube, der große Vorteil war halt auch, wir waren außer oder in der Neben-Außersaison unterwegs. Das heißt, wir haben in Kroatien noch relativ viele deutsche Touristen getroffen, die auch mit Kindern unterwegs waren, weil in Bayern noch Ferien waren. Aber so insgesamt hatten wir eigentlich nie Probleme, noch einen Campingplatz zu finden, was, glaube ich, in der Hauptsaison ein ganz anderes Thema gewesen wäre.
Glaube ich auch. Mhm. Okay, also erstes Land scheint dann Slowenien gewesen zu sein.
Wenn ihr durch Österreich. Ja, eigentlich Österreich.
Genau. Genau, also ganz genau genommen war es Österreich. Da haben wir einen Stopp gemacht am Wolfgangsee. Das war ein super schöner Campingplatz und Stellplatz. Und danach ging es tatsächlich über den Wurzenpass so richtig, die richtige Balkanroute, die war dann erst ja,
Slowenien.
Genau.
Da haben wir im Vorfeld lange überlegt, wie wir es machen, weil ja ein paar Wochen vorher die schlimmen Überflutungen waren. Und wir waren eben Ende August unterwegs, das heißt, ja, gerade bei unterspülten Straßen und so wäre dann problematisch gewesen, aber wir sind durch den Westen des Landes gefahren, das heißt durch das Sotschertal und das war entsprechend nicht betroffen von den Überschwemmungen, das war unser Glück. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch Unwetter hatten und wir dann nach nur 2 Tagen gesagt haben, okay, wir fahren weiter, weil wirklich unfassbar krasse Gewitter am Start waren in der Zeit. Ja.
Das sind die Gewitter, die Anna und ich auch jeweils in Österreich erlebt haben, sehr wahrscheinlich. Mhm. Das war sehr heftig, ja.
Ja, wir hatten uns, als wir losgefahren sind, gedacht, ja gut, wenn irgendwo das Wetter schlecht ist, dann fahren wir halt weiter. Naja, diese paar Tage Gewitter und Unwetter, die wir da erlebt haben, die hatten so ein bisschen die Auswirkung, dass die komplette Adriaküste bis runter nach Griechenland mit Gewittern überzogen war. Und da hatten wir dann nicht mehr so super viel Ausweg und haben dann erstmal festgestellt, was das Erste ist, was wir vermissen und was wir bitterlich vermissen. Das war nämlich ein Vordach für den Camper. Sowas hatten wir natürlich nicht eingeplant, weil wir sind ja ins Warme gefahren.
Ja, wir wollten ja einen Sommerurlaub machen.
Genau.
Ja, war super ärgerlich, das direkt am Anfang zu haben. Und Sotschertal wird mir auch immer auf Pinterest und so weiter angezeigt. Ich habe das mittlerweile schon auf meine Reise-Bucketlist genommen, weil es einfach so geil aussieht. Und ja, also konntet ihr ein bisschen was wenigstens mitnehmen und da was erkunden?
Voll, also wir hatten direkt einen Campingplatz am Fuße des Vrsic-Passes. Wir sind also durch die Julischen Alpen durchgefahren und das war wunderschön. Und die Socha ist einfach ein unfassbar schöner Fluss. Wir sind da ein bisschen spazieren gegangen. Wir waren in den Tolminschluchten, haben da, glaube ich, das einzige 2-Stunden-Zeitfenster ausgenutzt, wo es nicht geregnet hat. Und die Tolminschluchten, ganz ehrlich, für die Leute, die jetzt nicht so trittsicher sind und nicht so viel Wandererfahrung haben, also wir sind auch noch Anfänger, was das Wandern anbelangt, das ist sehr, sehr gut ausgebaut mit vielen Hinweisschildern und befestigten Pfaden. Also das war wirklich eine schöne erste Erfahrung auf jeden Fall.
Genau.
Mhm. Oh ja, ich habe es gerade gegoogelt.
Habt ihr irgendwelche Höhlen mitgenommen, wenn es dann zu viel geregnet hat? Weil Slowenien verbinde ich auch immer mit irgendwie diesen Postojna-Höhlen oder sowas in der Art.
Nee, Höhlen tatsächlich nicht. Also wir sind an so ein paar kleinen Mini-Höhlen vorbeigekommen. Okay. Eben in diesem Nationalpark. Das war aber eher so, ja, das war am Rande der Route. Und man hat die so ein bisschen gesehen und das waren so ganz kleine, weiß ich nicht, so 5 Quadratmeter Höhlen oder so. Das haben wir uns aufgespart, glaube ich, für später, für wann anders.
Wir haben nämlich für uns relativ schnell entschieden, dass wir sowieso nochmal nach Slowenien fahren und uns dann wirklich Zeit nehmen. Mhm. Und wir immer so ein bisschen dieses Ziel, oder ich vor allen Dingen, dieses Ziel hatte, ich möchte bis nach Albanien runter, also können wir jetzt am Anfang nicht zu viel Zeit verlieren. Und das Wetter war eh schlecht, deswegen dachten wir uns, okay, mit dem Unwetter, was wir hier jetzt gerade in Slowenien haben, fahren wir mal Richtung Triest, am Mittelmeer wird es schon besser sein.
Genau, wie schlecht kann das Wetter schon in Italien sein? Naja, wir sind nach Triest reingefahren und haben uns einen Campingplatz rausgesucht mit wunderbarem Blick über Triest und haben am Fuße von diesem kleinen Hügel, auf dem das war, schon gesehen, dass es so ein bisschen aussah wie Spätherbst nach dem Sturm. Und da lag die komplette Einfahrt voller Laub und Ästen. Und wir sind dann hochgefahren und sind durch so ein ja, wie so ein neu gebautes Tor durchgefahren. Da ist ein Baum abgeknickt und zwar doppelt und hat so ein Tor geformt, durch das wir dann erstmal durchfahren mussten. Dann lagen Bäume an Autos und der Platzwart, der hat uns nur kopfschüttelnd angeguckt und hat gesagt, ihr übernachtet hier heute nicht und hat uns zu einem anderen Campingplatz verwiesen. Da haben wir dann versucht hinzufahren, sind da auch hingefahren. Das letzte Stück von der Straße war dann schon mit einer Straßensperre versehen, weil auch da der komplette Campingplatz komplett überschwemmt war. Und ja, da war also genauso viel Zerstörung und wir sind dann auf einen nahegelegenen anderen Campingplatz so als Notübernachtung gefahren.
Traumstart.
Genau, dieser Alternativ-Campingplatz war ein, ich mach mal große Anführungszeichen, 4-Sterne-Resort-Camping. Das war der schlechteste Campingplatz, den wir auf der gesamten Reise hatten. Das ist definitiv ein Lowlight. Also slowenische Mittelmeerküste, nein.
Das lag aber wirklich an dem Unwetter. Also ich glaube, das, ja.
Genau. Ja, also die Region war ja wirklich sehr, sehr heftig betroffen. Dominik und ich hatten das in Westösterreich in der Ecke so ein bisschen mitbekommen, diese Unwetter, und fanden da schon so, uiuiui, das ist aber heftig. Und ja, die Region wird halt nochmal 10.000 Mal schlimmer erwischt. Entschuldigung.
Genau. Und für mich war es der letzte Abend, also perfektes Timing in meinem Fall. Ja, aber schön, dass ihr da gestartet seid.
Ja.
Ja, es wurde aber vom Wetter her zumindest deutlich besser in den darauffolgenden Wochen. Wir haben dann mehr oder weniger, eigentlich unfreiwillig, tatsächlich eine ganze Woche fast auf der Insel Krk verbracht in Kroatien. Was damit zusammenhing, dass ich 4 Tage Fieber hatte und eine akute Bronchitis.
Ungünstig.
Ich bin gespannt, wann wir zu den Teilen kommen, wo der einfach nur glücklich und zufrieden in den Urlaub machen konnte.
Ja,
genau.
Tja, im Grunde kurz danach. Also ja, im Grunde ging es dann die ganze Zeit nur bergauf. Und das sehr lange.
Konnte ja auch nicht schlimmer werden, ne?
Nee, wir haben wirklich alles, was hätte schief gehen können, von platter Reifen über schwere Krankheit mit Fieber bis hin zu beschissenem Wetter, das haben wir in den ersten 2 Wochen einfach abgehakt und dann wurde es besser.
Ja, übt in Resilienz.
Kann man so zusammenfassen. Gut.
So rum auch besser als andersrum, muss ich sagen.
Ja, stimmt.
Und der große Vorteil war halt, also mir ging es halt noch relativ lange nicht so gut. Ich hatte einfach nicht so die Luft, sag ich mal, um schwimmen zu gehen, um Städte zu besichtigen. Und deswegen war da wirklich ganz entspannt. Mal hier 2 Tage an einem Strand, mal da 2 Tage an einem Campingplatz, der auch direkt irgendwie an der Steilküste war. Und das war tatsächlich die Zeit, wo wir, glaube ich, auch am häufigsten die Hängematte ausgepackt haben und einfach die Sonne auf uns scheinen lassen, die wir ja so lange schmerzlich in Berlin vermisst hatten.
Ja, sehr nice. Und es war dann, also wir fassen nochmal zusammen, Slowenien eher schwieriges Wetter, dann weiter nach Triest, da auch ganz viele Unwetterschäden, dann runter Richtung Kroatien, dann hat die Bronchitis sich breit gemacht und ihr wart auf der Insel. Was habt ihr sonst noch so in Kroatien gesehen, was sich so richtig doll gelohnt hat, wo ihr gesund wart, wo eine Hängematte mit am Start war?
Ja, also wir haben sehr viel mehr gesehen und sehr viel Panoramastraße. Wir sind nämlich halt diese Straße, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war.
Die 8.
Wir sind immer die 8 runtergefahren. Also so diese typische Panoramastraße, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, die ihrem Namen auch komplett gerecht wird. Mit wirklich strahlend blauem Meer, mit toller Sonne, mit Hitze, also mit wirklich warm, mit Sonne, mit Sommer, mit Sonne, mit Olivenbäumen, unter denen dann die Hängematte hing. Ja, also großartig. Das war wirklich beeindruckend. Das war schön. Das war dann so der richtige Urlaubsstart, nachdem das Unwetter durch war. Ja, das war echt ein guter Start. Mhm.
Wir haben an der Küste entlang uns ein paar Städte angeschaut. Wir waren in einem, eigentlich recht unverhofft, es war gerade Mittagszeit. Wir sind durch einen Ort durchgefahren, der heißt Karlobag. Ja. Und dann dachten wir, okay, wir parken jetzt hier einfach mal an der Marina und gucken uns dieses kleine Städtchen mal an. Es war wirklich nicht groß. Und wir haben unfassbar gut Fisch gegessen in einer Kunoba, also in einer Gaststätte. Und das war echt ein kleines, nettes Städtchen, wo wir dann, ja, ich glaube, 1,5 Stunden verweilt sind, ein bisschen Verdauungsspaziergang gemacht. Und ansonsten waren wir noch in Schibenik. Das war der erste Tag, wo ich mal wieder so richtig fit war für einen Spaziergang. Haben uns die Kathedrale angeschaut, deren Steinkuppel auch UNESCO-Weltkulturerbe ist seit 2004. Und ja, sind dann weiter, waren dann noch in Split. Das hat uns auch gut gefallen. Dubrovnik würden wir nicht nochmal machen.
Sehr gut.
War euch das zu voll?
Definitiv.
Ja.
Okay,
ja.
Weil das sagt das wirklich war. Jeder. Das ist so schade.
Ja, und alle untertreiben.
Okay, es ist noch viel voller. Okay.
Es ist noch voller. Also wenn ihr euch vorstellt, es ist voll, dann packt da nochmal 20% drauf ungefähr.
Okay, das heißt, es gab auch schon Highlights und Lowlights in Kroatien.
Ja, vor allem Highlights. Vor allem Highlights.
Also Dubrovnik hat sich insofern gelohnt, weil wir in der Nähe auf einem Campingplatz waren und da, also bei dem Ort Kupari, und da gibt es noch so alte Hotelanlagen aus jugoslawischer Zeit, die aber mittlerweile in Ruinen verfallen sind. Also Achtung, Lost Place Lovers, that's the place to be. Das war wirklich spannend, weil da einfach keine Bauzäune standen. Man konnte einfach da reinmarschieren. Da gibt es noch ein Grand Hotel mit unfassbar schönen Fliesen. Und am Strand war echt nicht viel los. Also das Wasser war toll, der Strand war toll, aber die Szenerie mit diesen Ruinenhotels war ein bisschen unwirklich. Also allein dafür hat es sich trotzdem schon gelohnt, nicht direkt von Bosnien nach Montenegro zu fahren, sondern nochmal den Schlenker über die Region rund um Dubrovnik zu machen.
Nice. Mhm. Okay, also vielleicht nicht direkt in die Stadt rein, aber die Umgebung auf jeden Fall auschecken. Sehr, sehr cool.
Super Hinweis, weil ich hatte ja die Route eigentlich für diesen Oktober geplant, so durch von Dubrovnik dann durch Montenegro und so weiter, und fange fast an zu heulen, wenn ich darüber nachdenke, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, was ich zwischen Dubrovnik und Montenegro und Bosnien noch so ansehen will, und dachte, alles kleine Orte, wahrscheinlich fährt man schnell durch. Aber dann kommt da jetzt direkt ein kleiner Pin auf meine Karte.
Gern geschehen, Dominik. Du wirst noch einige Pins kriegen für die Region.
Gut, bei den anderen könnte es ja vielleicht sein, dass ich sie selbstständig gefunden habe. Wobei ich hoffe, dass ich manche Pins austausche gegen Sachen, die ihr noch viel besser fandet. Aber den habe ich auf jeden Fall schon mal nicht gehabt.
Sehr gut. Das ist auch der einzige Grund, warum wir diese Folge aufnehmen, damit Dominik seine Reise besser planen kann.
Genau.
Wo ging es für euch weiter? Was war quasi der nächste Highlight-Spot oder Lowlight-Spot? Lieber sind mir Highlights, aber...
Wir nehmen alles.
Zwischen Split und Dubrovnik haben wir noch einen Abstecher über Bosnien-Herzegowina gemacht. Das war also unser erster Außer-EU-Grenzübertritt, wo es eigentlich nur hieß, Camping, okay, you go. Also wir haben zwar ein Stempelchen gekriegt in unseren Pass, aber... das hat die einfach nicht interessiert, wollten nicht reingucken. Wir sind einfach über die Grenze gefahren, wo wir auch nochmal so für uns reflektiert haben. Und das hat uns begleitet auf der gesamten Reise eigentlich, was für eine Privilegien wir haben, mit unserem deutschen Reisepass, da einfach so unproblematisch über diese Grenzen reisen zu können. Das hat uns echt eigentlich direkt mal so
geerdet.
Ja. Und dann waren wir in der Nähe von Mostar, an der Buna, auf einem Campingplatz, der sicherlich in der Saison super voll sein wird, aber wir hatten das Glück, wir waren einfach mit zwei weiteren Vans da. Man konnte direkt bis ans Wasser fahren. Der Buna, unfassbarer, klarer Fluss, türkises Wasser, 14 Grad kalt, bei 30 Grad Außentemperatur, unfassbar willkommene Abkühlung. Und der Inhaber hat sich liebevoll Gaga genannt als Spitzname. Der hat uns dann noch einen Onkel organisiert, der uns dann nach Mostar reinfuhr, quasi als Taxi uns hin und her gebracht hat. Mostar hat uns als Stadt auch richtig gut gefallen. Vor allen Dingen werden da unten an dem Fluss so Sommerbars aufgebaut, wo wir sehr gutes Craftbier getrunken haben.
Ja.
Also Mostar war echt so als erste... ja, auch osmanisch geprägte Stadt, eine wirkliche Perle. Also muss ich ehrlich sagen, hat uns gut gefallen. Ja.
Das war schon echt schön, ja. Ja.
Da waren zwei Nächte gebucht. Sehr gut. Bisher alles richtig gemacht.
Sehr gut.
Die kann man da auch, glaube ich, ganz gut verbringen. Also, okay,
schön.
Ja.
Ja. Zumal wir in Mostar natürlich auch relativ schnell uns auch mit der bosnischen Geschichte auseinandersetzen mussten. Ne? Also der Krieg ist immer noch super präsent. Überall sind Einschusslöcher. Die vorderste Reihe an touristischen Straßen ist vollkommen aufgebaut worden. Aber geht man eine Parallelstraße nach hinten, hat man immer noch Häuser, die von Granaten beschädigt sind. Also das war echt Wir hätten nicht damit gerechnet, dass man das noch so deutlich im Straßenbild sehen würde, und haben uns auch direkt erstmal das Genozidmuseum angeschaut. Das war sehr eindrücklich, aber danach mussten wir uns auch erstmal hinsetzen und einen Kaffee trinken.
Ja, glaube ich. Das hat bis 21 Uhr offen. Das ist ja mal mega für ein Museum.
Mhm. Ja.
Sehe ich gerade auf Google. Vielen Dank.
Ja, das lohnt sich. Aber man sollte dann nicht den zweiten Museumsbesuch dahinter planen. Das macht man dann doch nicht. Ja.
Danach eher irgendwas Schönes fürs Gemüt.
Seichtes Programm.
Ja. Okay, und seid ihr in Bosnien-Herzegowina noch weiter aus Mostar raus und habt euch was anderes angeguckt oder ging es direkt danach weiter wieder nach Kroatien?
Nee, wir sind noch ein bisschen durch Bosnien durchgereist. Ich glaube, wir waren insgesamt dann so 5 Tage in Bosnien. Wir waren an der Buna-Quelle. Wir hatten auf dem Campingplatz, auf dem wir waren, in Buna Leute kennengelernt. Sie ist Bosniakin und aber schon seit 20 Jahren in Deutschland. Also sie ist damals aus Sarajevo geflohen und ihr Partner kam aus dem Siegerland. Und mit denen haben wir uns unfassbar gut verstanden. Die haben uns ganz, ganz viele Tipps gegeben, was einfach super willkommen war. Wir haben insgesamt tolle Leute kennengelernt.
Die ganze Zeit.
Die ganze Zeit, ja. Und an der Buna-Quelle wurde uns eigentlich im Vorfeld schon gesagt, wir sollen doch besser mit unserem Camper weiter oben parken, weil unten das halt eigentlich eher so eine Einbahnstraße ist. Und der Parkwart meinte, no, you go down, no problem. Und dann sind wir runtergefahren, es gab noch original einen Parkplatz.
So ein Autoparkplatz.
Und wir dachten uns, okay, wir sind hier den Berg runter. Wir stehen jetzt hier zum Glück mit unserem 5 Meter langen Camper und nicht mit einem Pössl oder so. Und wir müssen hier nachher rückwärts wieder hoch, weil es keine Möglichkeit zum Wenden gibt. Das wird spannend.
Okay, wow.
Ja, also es war hauptsächlich deshalb, weil so viele Menschen da waren. Okay. Ansonsten wäre das kein Problem gewesen. Aber dadurch, dass da nun wirklich alle halbe Stunde ein großer Reisebus ankommt und die Leute darunter laufen, muss man dann schon zwischendurch mal ganz gut warten, bis man dann irgendwo rausfahren kann aus dieser Parklücke wieder. Das war ganz lustig. Wir wurden gewarnt und es hat nichts gebracht, aber es war sehr lustig.
Ja, also es hat dann alles geklappt. Und wir haben, also da, wo die Parkplätze sind, unten an der Buna-Quelle, ist auch direkt ein Restaurant unten am Wasser. Tolle Terrasse. Also wir haben da erstmal Mittag gegessen. Das würden wir auch, glaube ich, jederzeit wieder so machen. Das war echt nett, mit dem Wasser, das so unter einem herfließt. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Eigentlich immer an Wasser entlang. Also ich glaube, wir sind in Bosnien nie Landstraße gefahren, ohne dass da nicht rechts oder links daneben ein Fluss war. Wir waren an den Kravitzer Wasserfällen, nachdem uns der Krka Nationalpark viel zu teuer ist. Ich glaube, die nehmen jetzt irgendwie 40 Euro pro Tag und pro Person für den Eintritt nur. Und dann sieht man nur einen Wasserfall und müsste dann für alles Weitere nochmal zusätzlich bezahlen. Dann haben wir gesagt, nee, dann so wichtig ist es jetzt doch nicht. Also Krka ist in Kroatien, Kravica in Bosnien, und da haben wir 10 Euro bezahlt und man kann einfach in diesen, man muss sich das vorstellen, man kommt runter und von allen Seiten kommt Wasser runter. Also man steht da unten an so einem kleinen See und eigentlich ist man in einem Krater, wo von allen Seiten Wasser den Fels runterkommt, und das war wirklich, wirklich schön, und man konnte drin schwimmen gehen. Das heißt, wir sind in diesen See von Wasserfällen schwimmen gegangen. Das war echt.
Das war cool, ja.
Das war schön.
Das war beeindruckend.
War es da sehr voll? Es ist ein touristischer Ort.
Zu dem Zeitpunkt nicht so schlimm, wie es wahrscheinlich normalerweise war. Also da waren kaum Leute. Also die Anzahl von Strandbars, die da unten standen, war ungefähr, weiß ich nicht, 1:2 zu den Besuchern oder irgendwie so. Also wir waren relativ spät abends da. Das heißt, der Tagesansturm war auf jeden Fall schon weg. Und wir waren ja auch, was war das, September?
Ja, das war im
September. Also wir waren auf jeden Fall im September da. Da sind, glaube ich, die Menschenmassen dann schon so ein bisschen weg. Ich glaube, im Juli muss man da anstehen, bevor man baden kann. Aber auf jeden Fall nicht so überlaufen wie Dubrovnik zum Beispiel oder andere Plätze.
Beim besten Willen nicht.
Ja. Es war, ja, wie viele Leute werden uns da gewesen sein? Vielleicht noch 30 andere Menschen oder so. War dann doch relativ überschaubar.
Ja, und in der gesamten Region gibt es halt immer mal wieder so kleinere Wasserfälle. Also wir haben da auch dann, ich glaube, das sind so Sommerbars gewesen, die aber dann zu dem Zeitpunkt schon zu waren. Das heißt, man konnte sich da einfach hinstellen und wild campen. Das hat niemanden gestört. Und da sind wir am nächsten Morgen noch so ein bisschen durchgelaufen, haben uns die Gegend angeschaut und überall waren noch kleine Wasserfälle. Also da die Ecke rund um die Krawitzer Wasserfälle, Stubenatz hieß das, glaube ich, da, das war wirklich schön. Also, ja, und dann sind wir noch ein bisschen durch die Republika Srpska gefahren, weil das wird auch überall darauf hingewiesen, dass man jetzt in die Republika Srpska reinfährt, also eine teilautonome Region von Bosnien-Herzegowina. Ja, haben uns dann noch die Stadt Stolac angeguckt.
Wo liegt die?
Im Südwesten, bei Trebinje.
Ah ja.
Und da sind die Wasserfälle wohl im Frühjahr sehr, sehr beeindruckend. Wir haben da eher so ein kleines Rinnsal wieder gefunden.
Das war sehr lustig. Das war sehr lustig, weil wir wollten in ein Restaurant gehen. Das hieß irgendwie The Waterfall oder irgendwie sowas. Also das hatte den Wasserfall schon im Namen. Und wir haben geguckt und wir sind gelaufen und gelaufen und gelaufen und haben gedacht, jetzt muss ja irgendwo dieser Wasserfall kommen. Und haben dann das Hotel wieder entdeckt, aber ohne Wasserfall. Und das hatte auch zu, oder Hotel mit Restaurant. Und das hatte halt zu, weil es irgendwie noch mittags war und noch nicht abends und außerhalb der Saison. Das heißt, die hatten dann nicht mehr offen, sondern ja, das Restaurant daneben hatte halt offen. Aber es war sehr lustig, weil wir Ausschau gehalten haben nach diesem Wasserfall, der einfach nicht da war. Der war einfach komplett trocken.
Ja, da fahren wir auf jeden Fall wieder hin, weil wir das gerne nochmal sehen würden, wie es dann tatsächlich mit Wasserfall aussieht.
Okay. Definitiv, aber das war sehr lustig.
Ja, aber da sieht man es halt voll, ne? Ein paar Wochen vorher hattet ihr noch die Wassermassen, ja, und da ist alles ausgetrocknet. Mhm. Also Shoutout an den Klimawandel an der Stelle. Ist sehr sichtbar und gerade dort auch sehr. Ja, okay. Ja, aber spannend, kann ich verstehen, dass ihr das nochmal sehen wollt, wie das dann aussehen soll, wenn es groß ist. Wo ging es denn von da aus für euch hin?
Da kam dieser berüchtigte Abstecher in nach Dubrovnik.
Ah ja, der.
da sind wir gerade schon drauf eingekommen. Yeah. Und von da aus sind wir dann nach Montenegro weiter, Richtung Herceg Novi, die Bucht von Kotor. Da sind wir erstmal an der Grenze auf einen Esel getroffen.
Stimmt, der hat da gegrast und hat sich gedacht, ich bleibe jetzt hier stehen. Das war der Grenzesel, genau.
Hat euch durchgelassen.
Der hat uns durchgelassen, ja.
Ohne Weg.
Der hat sich auch nicht so wirklich für uns interessiert, sondern nur für das Gras, was da am Grenzübergang stand. Das war sehr lustig.
Der denkt sich die ganze Zeit, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Wechselt er.
Ja.
Genau das war der Spruch, den wir uns auch dann gedacht hatten. Ja, und in Herceg Novi, da hatten wir auch so Parkplatzgeschichten, weil, Dominik, du sagtest, es ist gerade irgendwie schwierig, irgendwo richtig zu parken. Wir haben uns einen Parkplatz rausgesucht, die Straßen waren relativ eng und dann dachten wir, okay, jetzt können wir hier stehen bleiben, dann funktionierten aber die Parkautomaten nicht und das Parken per App funktionierte aber auch nicht und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt aber auch ungern das Auto hier einfach stehen lassen, ein paar Stunden weg sein und dann Strafzettel vorfinden.
Oder das Auto nicht mehr.
Und dann haben wir uns kurzerhand umentschlossen, doch nicht erst uns die Stadt Herceg Novi anzuschauen, sondern erst einen Campingplatz in der Nähe anzufahren und sind dann, ich glaube, eine halbe Stunde an der Küste entlang, dann zu Fuß zurück nach Herceg Novi gelaufen. Da haben wir die erste tatsächlich mal sportliche Aktivität gemacht. Wir waren nämlich Kajakfahren in der Bucht von Kotor.
Cool.
Und sind quasi übers Mittelmeer gepaddelt. Also so ein Stückchen.
Mhm.
Natürlich nicht übers Ganze, sondern...
Cool. Also ruhige See und ab.
Ja. Ganz genau. Wir hatten einen Guide dabei, also der Kanuverleiher, der ist mit uns dann gepaddelt.
Ja, schaut an den Jubo, der war wirklich toll.
Der war großartig, ja. Und da konnten wir uns einen alten U-Boot-Bunker angucken. Also da war wie so eine Garage für ein U-Boot. Und die war nicht mehr in Benutzung, steht aber auch seit den 90ern einfach offen. Da können Leute also Partys feiern und reinpaddeln. Das haben wir dann auch gemacht. Das war sehr beeindruckend. Und ja, danach sind wir dann wieder zurückgepaddelt und haben dann auch noch direkt die kulinarische Seite von Herceg Novi uns angeschaut mit der Empfehlung von Jubo. Und ja, das war sehr lecker.
Welche
das war, glaube ich, so unser kulinarisches Highlight.
Das war eine kleine Konoba, das war die Konoba Square. Die war unter so einer riesen Bar. Wir hätten das von alleine wahrscheinlich auch nie gefunden. Aber unser Guide Jubo sagte eben, nein, der Besitzer ist auch selber Fischer. Das heißt, ihr könnt sicher sein, dass das fangfrischen Fisch gibt. Und was wir nicht wussten, in der Bucht von Koh Tor gibt es auch Thunfischvorkommen. Mhm. Und wir sind dann halt in diese Konoba rein. Ich wusste noch nicht so ganz, was ich essen wollte. Fabi hatte sich einen Thunfisch rausgesucht mit einer...
mit einer asiatischen Soße. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß. Aber falls du da nochmal hinfährst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mal auf die Karte gucken kannst und diesen Thunfisch raussuchen kannst. Ich habe ihn nicht wiedergefunden. Er war super lecker.
Ich bin gerade auf der Speisekarte, glaube ich, von dem Restaurant.
Ja, wir haben es bei Google nicht wiedergefunden auf der Speisekarte, aber das war definitiv eins der kulinarischen Highlights. Also die Konoba Square in Herzegnovi war wirklich toll. Man sitzt da in so einem, man geht so ein paar Treppenstufen runter, man sitzt direkt im Hafen. Ich hatte dann gefragt, was sie denn aktuell für Fisch haben. Der Kellner sagte, please wait one minute. Rannte in die Küche und kam mit einem riesen Tablett wieder. Mit ich weiß nicht wie vielen Fischen drauf und sagte, just choose one. Und dann habe ich mir einen Fisch ausgesucht, ohne zu wissen, was es genau war, aber es war wirklich sehr, sehr lecker. Und da haben wir auch erstmals montenegrinischen Wein probiert und da war klar, davon müssen wir auf dem Rückweg welchen mitnehmen.
Also dafür extra nochmal nach Montenegro reingefahren oder habt ihr den vorher schon gekauft für die restliche Reise?
Wir sind ja auf dem Hinweg, in der ersten Hälfte der Strecke in Montenegro an der Küste entlang und weil ich noch nicht so ganz fit war und wir die Wanderung, die wir geplant hatten, nicht machen konnten zu dem Zeitpunkt. Und sind auf dem Rückweg dann nochmal durch die ganzen Nationalparks, die im Osten des Landes liegen.
Okay. Da bin ich auch sehr gespannt. Da sind nämlich auch ein paar auf meiner Liste.
Eine Frage noch.
Zu Recht, vollkommen zu Recht.
Eine Frage noch einmal zwischendrin. Also ihr habt euch da hauptsächlich wahrscheinlich mit Englisch durchgeboxt, sage ich mal. Ich denke, das hat relativ gut funktioniert, oder?
Ja.
In den touristischen Orten ja. Als wir dann nachher im Mrtvica Canyon waren, da sprach der Campingplatzbesitzer vor allen Dingen serbokroatisch, paar Brocken Deutsch und ein ganz bisschen Englisch und dann hat man sich halt irgendwie so mit Händen und Füßen verständigt. Das hat aber eigentlich auch immer geklappt. Ja. Also
im Notfall ist man dann halt zu Google Translate und hat gesagt, hier hat da irgendwie was reingesprochen oder was reingetippt. Das hat dann immer funktioniert im Zweifel. Auch wenn man Leuten mitteilen musste, dass man gerne ungemahlenen Kaffee haben möchte, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Auch in Albanien. Ja, also es geht. Man kommt da heutzutage auf jeden Fall schon weiter. Ja.
Wie war das ansonsten so mit so diesen typischen Reisethemen? Geld, also so Bezahlung, ging das mit Karte? Musstet ihr irgendwie Geld wechseln in Bosnien? Oder gut, Kroatien hat mittlerweile den Euro, ne? Ja, seit diesem
Jahr. Genau, seit diesem Jahr, ja, genau. Also das war schon mal kein Problem. Was man in Kroatien stark gemerkt hat, ist, dass die, also wenn man sich mit den Leuten dort unterhalten hat, ist, dass da die Preise extrem gestiegen sind seit Euro-Einführung, weil man sich da erst so ein bisschen zurechtfinden muss wahrscheinlich. Und was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, war, dass in Montenegro seit 1999 der Euro genutzt wird. Damit haben wir nicht gerechnet. Und dann haben wir gesagt, was hattet ihr denn vorher? Und dann haben sie gesagt, Deutsche Mark. Da waren wir sehr überrascht. Und da orientiert man sich halt an so der nächstgrößeren Leitwährung irgendwie. Und das ist halt aktuell der Euro. Und deswegen bezahlt man da mit dem Euro.
Ja, was das Geldabheben anbelangt, also die Campingplätze sind eigentlich durch die Bank weg immer im Bar zu bezahlen gewesen. Also das war eine Sache, die wir nicht so auf dem Schirm hatten. Das heißt, wir hatten schon auch immer viel Bargeld dabei, einfach weil die Campingplätze in Bar bezahlt werden mussten. Das war in Kroatien teilweise auch echt ganz schön viel. Also da waren die zwischen 28 und fast 40 Euro im Schnitt. Okay. Auch so kleinere Campingplätze. In Montenegro waren es meistens so 10 bis 20. Also 20 war schon eher teuer.
Ja.
Genau.
Aber durch die Bank weg, alles in bar. Ja. Mhm. Also wir hatten, ich weiß nicht, ob wir irgendwann zwischendurch mal einen Campingplatz mit einer Karte zahlen konnten.
Doch, der in der Tara-Schlucht.
Ja.
Da haben wir das Rafting auch mit Karte bezahlt.
Stimmt. Also ja, genau. Wir hatten auf der Reise einen Campingplatz, wo wir mit der Karte zahlen konnten. Also da sollte man definitiv Bargeld dabei haben. Logischerweise für so kleine Stände, wo man Gemüse kauft oder so dann auch. Wo es ein bisschen unkomplizierter war, war dann in den größeren Städten und in Restaurants. Mhm. Ja, das war dann relativ unkompliziert. Aber Bargeld ist schon nicht verkehrt.
Okay, also das gute Mittelding wieder mal.
Ja. Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Also gerade wenn man mehrere Länder macht, sich dann auch über die Währung Gedanken zu machen und so. Also ich finde jetzt weniger überraschend, dass Montenegro Euro hat, als dass es vorher die deutsche Mark hatte. Aber ja. Und mir ist auch aufgefallen.
Das war wirklich überraschend.
Glaube ich. Montenegro schreibt Kyrillisch. Schreiben die auch in lateinischen Buchstaben dann auf den Schildern und so? Oder könnt ihr Kyrillisch lesen?
Nee, es war eigentlich immer beides. Okay. Also in Bosnien-Herzegowina ist ja auch viel auf Kyrillisch, aber da war eigentlich immer auf Kyrillisch und lateinischen Buchstaben. Je nach Region hat man da aber schon gemerkt, dass es da ja Feindseligkeiten nach wie vor gibt, auch wenn der Krieg jetzt 30 Jahre vorbei ist, oder nicht vorbei, aber vor 30 Jahren war, gibt es schon Teile in Bosnien-Herzegowina, wo zum Beispiel dann die entweder kyrillische oder die lateinische Schreibweise mit Graffiti durchgestrichen worden ist. Okay. Also das hat man schon auch im Straßenbild sehr präsent gesehen. In Montenegro war eigentlich immer beides auch, weil sie eben Panoramastraßen gebaut haben und sich auch so ein bisschen auf den Tourismus einstellen. Mhm. Es war auch eigentlich in den Nationalparks immer alles auch auf Englisch ausgeschildert. Mhm. Also ich sag mal so, die Informationen zu bekommen und die Straßenschilder zu lesen, war, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt ein Problem. Denn weder Fabi noch ich, wir können Kyrillisch lesen. Da haben wir uns aber im Vorfeld auch nicht so die Sorgen gemacht.
Ja, der Endgegner kommt dann ja eh in Albanien wahrscheinlich, was Sprache angeht.
Ja.
Ja, der große Vorteil war, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro sind halt so die gleichen Standardwörter, die man so nimmt, ne? So für guten Tag, dobar dan und für danke, vala, das geht immer. Ist auch in allen Ländern gleich. Und dann kam Albanien und sprachlich war das einfach
ganz anders.
Ganz anders.
Also ganz anders als alles. Das war wirklich eine komplett neue Sprache. Also so Wörter, die man noch nie gehört hat, die auch mit nichts irgendwie einen Zusammenhang hatten gefühlt. Ja, das war anders.
Ich glaub's.
Das war schön. Also das war eine schöne Sprache, aber total ungewohnt und man konnte sich irgendwie nichts herleiten. Also Das war doch ganz anders, ja.
Okay, bevor wir nach Albanien weitergehen, gibt es noch irgendwas zu Montenegro, was ihr berichten wollt, irgendwelche Highlights?
Ja, also die Nationalparks auf jeden Fall. Mhm. Wir haben heute noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was war so der schönste Moment. Und ich glaube, den Durmitor-Nationalpark kann man definitiv als ganz, ganz großes Highlight mal so stehen lassen. Also sowohl die Tara-Schlucht und da irgendwie Rafting zu machen, als auch in den Bergen wandern zu gehen. Egal, es gibt so viele Ecken im Durmitor-Nationalpark, die einfach auch landschaftlich super unterschiedlich sind. Es gibt einen Urwald, es gibt aber auch einfach Berge, die von Steppe überzogen sind. Mhm. Und für mich war definitiv der Moment, auf 2114 Metern zu stehen. Ich glaube, ich stand in meinem Leben noch nie so hoch auf einem Berg. Den Wind sich um die Nase wehen zu lassen, das war, glaube ich, mit einer der schönsten Momente im ganzen Urlaub. Ja.
Mir kommen gerade wirklich die Tränen, weil ich 4 Nächte in dem Park geplant hatte und auch die Tara-Schlucht mit Rafting und auf den höchsten Berg wollte ich auch gerne drauf. Und dann freue ich mich aber total, dass ihr sagt, dass das super ist, weil ich glaube, ich werde es einfach dann nächstes Jahr nachholen, wenn es irgendwie geht.
Ja.
Also fürs Rafting eher im Frühjahr, also so April, Mai ist wohl die coolste Saison, weil da derbe Wasser fließt. Bei uns war es eher eine gemütliche Bootsfahrt mit ein paar kleinen Schnellen.
Okay. Aber dann,
also richtig Rafting war es
sehr familienfreundlich. Was den großen Vorteil hatte, dass man wirklich sehr gut gucken konnte. Also man konnte einfach darunter fahren und konnte so eine sehr entspannte Tour einfach machen und konnte sich die Schlucht angucken. Ja. Das hatte mit Wildwasser gar nichts zu tun, aber Rafting war es.
Im Frühjahr ist es die szenische Route und vorher ist es halt Rafting.
Ja. Der Rentner-Trip, genau. Wir wären im Oktober ja da gewesen. Aber vielleicht wäre dann früher tatsächlich eine gute Idee. Ich muss sagen, also mein Freund Tobi ist skeptisch, was manche Abenteuertrips angeht oder so Abenteuerelemente auf einer Reise. Und als ich meinte, Wildwasserstufe 1, was auch immer, das heißt, meinte er, nö, kannst du knicken, mach ich nicht mit. Und also deswegen jetzt die Frage, wie wild glaubt ihr, ist das dann im Frühling?
Also er hat uns gesagt, dass das Wasser dann 2 Meter höher steht, als es so war. Und dann dürften da schon ordentliche Schnellen drin sein. Also Ich habe noch nie ein richtiges Wildwasser-Rafting mitgemacht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch ganz gutes Gefälle da bekommt.
Also unser Guide Philipp sagte, in May is Adrenaline. So, also da geht es wohl gut ab.
Und bei euch ja, war Medulan.
Ja.
Okay. Also ja. Es gab schon auch Stellen, wo es echt mal flott abging und wo man so ein bisschen gucken musste. Aber insgesamt war es halt doch eher so eine nette Bootsfahrt und eine Schlucht von einer anderen Perspektive mal zu betrachten, weil man ansonsten halt eher von dieser großen Tara-Brücke geschaut hat. Mhm. Und dann unten drunter durchzufahren, ist halt echt nochmal eine andere Sache.
Aber ich meine, ihr saßt da in einem Boot drin, das gesteuert wurde, oder? Ihr habt da nicht selbst irgendwie gepaddelt, oder?
Doch, wir haben selber gepaddelt, stellenweise. Also wir saßen zu fünft da drin. Mhm. Also vier Gäste und unser Guide sozusagen.
Er hat uns Anweisungen gegeben.
Als Gast sozusagen steuerst du jetzt weniger, sondern treibst im Grunde das Boot an. Mhm. Und die Person, die steuert, die lenkt das dann in die richtige Richtung.
Dann ist man ja nicht auf sich alleine gestellt.
Und wenn ihr wieder im Herbst seid, das ist ja für euch auch nicht so problematisch.
Genau.
Und ich glaube, eine Sache, die wir jetzt im Nachhinein anders machen würden mit Blick auf die Nationalparks, also wir waren in der Biogradska Gora und im Domitor und eben im Domitor auch in der Tara-Schlucht, ist direkt ein Jahrespass für die 5 Nationalparks zu kaufen, weil ein Tageseintritt kostet immer so 5 € pro Person. Mhm. Der Jahrespass kostet 13,50 €. Und wir haben am Anfang gedacht, okay, wir machen einen Tag Biogradska Gora und einen Tag dann noch irgendwie Domitor. Und haben es im Nachhinein, haben uns ein bisschen geärgert, dass wir nicht von vornherein diesen Jahrespass genommen haben, weil wir eigentlich am liebsten noch 2 Tage länger im Domitor geblieben wären, weil es einfach wirklich schön war, landschaftlich. Es wurde halt nachts schon ziemlich kalt auf so 1800 Meter Höhe, aber so landschaftlich war es wirklich, wirklich atemberaubend schön.
Man kann da sicherlich auch ohne Probleme eine Woche verbringen. Mhm. Also,
Insider-Tipp.
Ja, ab 3 Tagen lohnt es sich sozusagen.
Mhm.
Verstanden. Ja,
ja. Ja.
Und noch zu der Wanderung auf den Berg, ist das der Bobotov-Kuk oder so gewesen, dieser höchste?
Nee, wir sind daneben auf einen anderen Berg gegangen. Der Bobotov-Kuk ist halt, also wir sind, wie gesagt, beide keine erfahrenen Wanderer. Mhm. Und für den Bobotov-Kuk, das, ich glaube, der ist irgendwie auf 2500 Meter Höhe, ist relativ viel Geröll. Das ist eine schwere Route und wir haben gesagt, nee, so ganz trauen wir uns das nicht zu. Bei mir ist halt vor allen Dingen auch immer das Thema, ob meine Beine so mitmachen, weil ich eben Kompressionsstrümpfe tragen muss. Mhm. Und da haben wir gesagt, gut, wir sind beide noch nie über 2000 Meter gelaufen. Vielleicht fangen wir mal mit einer einfacheren Route daneben an. Wir hatten aber Ausblick auf den Bobotov-Kuk und das war wirklich schön.
Okay.
Ja.
Welchen habt ihr denn erklettert? Wie erinnert ihr euch?
Ja, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ich muss nur einmal kurz gucken.
Wir haben nämlich dann auch unsere Probewanderung ja dann in Österreich gemacht im August und dachten, oh ja, wir sind eigentlich schon fit und gut unterwegs. Aber ist halt so die Frage, ne, wenn man so völlig alleine auf diesen Berg hoch will. Und ich habe auch von manchen halt gelesen, total schwierig. Von manchen so, ja, also es ist jetzt ist voll machbar. Aber man weiß halt nicht so, wie würde man das selbst sehen.
Also die Strecke, die wir gelaufen sind, war hoch auf den Skrzydzko Sidelielo. Ich spreche es bestimmt komplett schäbig aus, aber der war so ein bisschen weiter. Der Bobotov-Kuk fängt quasi oben auf einem Pass an und wir sind die Straße weitergefahren und haben dann da an einem Aussichtspunkt geparkt und sind dann da hoch.
Es dürfte weiter nördlich sein.
Ja.
Also, ja.
Okay. Aber genau. Es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sagt ihr, so oder so.
Definitiv, definitiv.
Ja, und auch wirklich. Also wir sind eine Komoot-Runde gewandert, wir haben den Rückweg dann den Weg nicht mehr gefunden und sind einfach wild durch diese Wiesen gelaufen, aber das ging auch.
Ja. Über die Schafswiesen, also man hat dann gesehen, dass da überall regelmäßig mal Schafe langlaufen und dann dachte man, okay, so schlimm wird es wohl nicht sein und sind einfach weitergelaufen und das ging dann auch. Wir sind auch wieder an die Straße rangekommen und
Vor Schafen habe ich auch wenig Angst, ich glaube, das geht.
Genau.
Ja, schön.
Um auf Montenegro nochmal zu sprechen zu kommen. Wie gesagt, die Nationalparks waren wirklich toll. Wir haben da auch im Domitor, wie gesagt, es gibt sowohl Urwald als auch einfach wirklich schroffe Berge, auf die man draufklettern möchte. Und wir sind tatsächlich in Montenegro, ich glaube, außer Kotor, in keiner richtigen Stadt gewesen. Wir sind eigentlich nur in der Natur unterwegs gewesen, in kleineren Fischerorten an der Küste und uns hat da auch nichts gefehlt. Also wir haben auf jeden Fall gesagt, nach Montenegro fahren wir auf jeden Fall nochmal hin.
Ja.
Einfach weil es so viele Sachen gibt, die wir gerne nochmal mehr erlaufen möchten vor allen Dingen. Also Montenegro war wirklich für so Wanderanfänger wie uns schon mal ein guter Ansporn, da weiter dran zu bleiben.
Ja.
Mhm. Gab es auch irgendwelche Lowlights in Montenegro? Irgendwas, was ihr nicht nochmal machen müsst?
Nee.
Nee.
Und weil ihr selbst gerade Kotor gesagt habt, hat euch die Stadt gefallen?
Ja, es war eine nette Stadt. Viele Katzen tatsächlich. Sie haben auch ein Katzenmuseum in Kotor.
Okay, Anna fährt auch hin.
Also wir haben, ich glaube, super viele schlafende Katzen auf allen möglichen Bänken, Zäunen, Stromkästen fotografiert.
Ja.
Wir müssen aber auch dazu sagen, wir waren, glaube ich, ganz glücklich, weil wir haben auch Leute unterwegs getroffen, die sagten, boah, Kotor ging gar nicht, viel zu voll. Mhm. Wir waren, glaube ich, gerade da, als da legen halt Kreuzfahrtschiffe an. Und wenn dann mal so eine Kleinstadt über so eine Kleinstadt ergossen wird, dann ist halt nicht mehr viel Platz. Mhm. In Kotor selber waren wir, ja, wir haben, glaube ich, die schlechteste Pizza unseres Lebens gegessen.
Ja, aber die war wirklich grandios, schrecklich. Aber ja.
Im Gesamtbild hat es das jetzt nicht schlecht gemacht. Also Kotor war eine nette Stadt. Ich glaube, in so einer Stunde ist man da ganz gut durchgelaufen. Wir haben da auch einen gratis Parkplatz gefunden, ein bisschen außerhalb, der am Anfang ein bisschen shady aussah, aber da haben echt super viele Leute geparkt und wir dachten uns, naja, give it a try. Wir haben eh Schlösser an allen vier Ecken unseres Autos, von daher kann da auch keiner einbrechen.
Okay.
Cool. Ich scroll hier gerade auf der Karte so ein bisschen mit rum und schaue mir so an, wie die Orte heißen und so weiter und habe gerade so ein Flashback an unsere Australien-Folge, wo die ganzen Orte so lustige Namen haben, aber Montenegro steht dem auch in nichts nach. Also es gibt an der Küste einen Ort, der heißt Bar, also B-A-R, so wie eine Bar, und direkt darunter ist Dobra Voda, das müsste gutes Wasser heißen, also auch einfach nett.
Stimmt, ja.
Genau, also so Bar und Budva sind halt so mit die größeren Küstenstädte, die haben wir einfach gepflegt umfahren. Mhm. Wir waren in einem kleinen Ort, der hieß Buljavica, und das war, wenn ich mich recht erinnere, in der Nähe von Petrovac. Und da waren wir auf einem Campingplatz, der war wirklich unfassbar cool. Da waren auch super viele Straßenhunde, die auch, glaube ich, auf dem Campingplatz gewohnt haben.
Die haben da gelebt, ja.
Die haben da gelebt. Auf jeden Fall hatten wir dann für die Zeit einen Mitbewohner, der dann, also in Form eines wirklich sehr süßen Hundes, der dann unter unserem Camper gewohnt hat für die drei Tage, die wir da waren. Wir sind mehrmals in die Versuchung gekommen, ob wir nicht vielleicht doch einen Hund mitnehmen. Aber dadurch, dass Montenegro nicht EU ist, war das sehr, sehr kompliziert. Und es gab immer wieder so kleine Träume und dann haben wir es dann doch nicht machen können. Vor allen Dingen, wenn da so Welpen im Straßengraben liegen und man denkt sich so, oh je. Und dann sind wir vielleicht in Supermärkte gegangen und haben immer Hundefutter gekauft und hatten eigentlich immer Hundefutter dabei.
Das ist auch total richtig. So, es ist voll unhöflich, wenn man nichts anbieten kann, finde ich.
Vollkommen deiner Meinung, Anna.
Ja, und ich verstehe auch, dass man da echt mit sich kämpft, nicht alle irgendwie zu retten.
Mhm.
Ja.
Aber ansonsten, also Montenegro war wirklich, wirklich toll. Sowohl die Küste als auch die Nationalparks und der Wein. Ich glaube, es war auch die größte zusammenhängende Weinplantage, die tatsächlich auch Plantage heißt. Die machen gute Roséweine. Ja. Ja.
Tobi wird sich freuen. Er liebt Rosé.
Sehr gut.
Lässt sich im Sommer auch gut trinken bei so 25 bis 30 Grad.
Ja, glaube ich. Ich stelle mir das auch gerade vor.
Du kriegst so viele Tipps hier. Also die LeBron Insider-Tipps sind diesmal wirklich Inside.
Mhm.
Ja, sehr, sehr cool. Also klingt gerade sehr nach Montenegro. Ziemlich großes Highlight der Reise. Und ziemlich viele coole Orte da.
Voll, ja. Montenegro und Bosnien-Herzegowina waren so die Highlights. Bei Albanien haben wir tatsächlich recht gemischte Gefühle.
Das war zweigeteilt.
Ja.
Also, ja. Ein bisschen.
Ja, starten wir da mal rein.
Genau, und das war ja dann auch das nächste Land.
Genau.
Genau, also wir sind ja am Anfang sowieso die ganze Zeit an der Küste runtergefahren und das haben wir in Albanien auch noch so gemacht und sind halt in die Küstenstädte rein und haben uns die Strände angeguckt. Und was halt schon mal relativ schnell klar wurde, ist, dass da wirklich ein krasses Müllproblem da war. Das haben wir vorher auch schon immer mal wieder gehört, aber es war dann doch noch ein bisschen krasser, als wir erwartet haben. So dass man dann tatsächlich an Strände gekommen ist, wo man so 20 Zentimeter Müllberge hatte. Die dann schon doch relativ fies waren. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass wir für die Küste Albaniens ja so 4-5 Jahre zu spät kamen, weil diese wilde Küste, die man sich so von Albanien vorstellt und so die, also diese Strände, die ewig weit laufen, die waren da sicherlich mal, aber die sind halt jetzt inzwischen komplett zugebaut mit Hotelanlagen und Ressorts. Und da findet man halt kaum noch einen Strand, der tatsächlich irgendwie so eine Art Hidden Beach ist oder irgendwie sowas. Es gibt Orte, die nennen sich Hidden Beach, die sind auf Google Maps verzeichnet und dementsprechend hidden sind die auch noch. Genau. Und da kommen dann im Normalfall die Touristenboote angefahren und haben dann relativ laute, plärrige Musik dabei. Dementsprechend haben wir halt versucht, noch einen schönen Ort an der Küste zu finden. Sie sind auch so ein bisschen fündig geworden, zumindest mit dem Kuhstrand. Also es gab, es gab einen Strand, wo die Kühe gegrast haben, das war ganz nett, direkt am Wasser.
Für alle, die es nicht wissen, ich bin ein riesengroßer Kuh- und Kälbchen-Fan und wenn ich Kühe sehe, dann müssen wir anhalten oder ich muss zumindest die Möglichkeit haben zu gucken. Und da sind wir in Keparo eben auch an diesen Strand reingefahren. Und vielleicht sind wir da auch eine halbe Stunde geblieben und ich musste gucken und mich dieser Schönheit dieser Tiere erfreuen.
Meine Opening Line, um Lisa kennenzulernen, war: schönes Tattoo. Es ist ein Tattoo eines Kuhkopfes. Von daher, ja, so haben wir uns kennengelernt.
Kühe verbinden.
Ja,
definitiv. Und davon haben wir viele gesehen in Albanien. Also wir, die ganzen Achtung-Kuh-Schilder in Kroatien, die wir gesehen haben, ohne Kühe zu sehen, die gab es in Albanien nicht, aber dafür gab es umso mehr Kühe.
Okay.
Das war definitiv mein persönliches Highlight, diese ganzen Kühe, Schafe, Ziegen. Sehr cool. Wirklich einfach Landwirte oder BäuerInnen, die ihre Tiere einfach selbstverständlich über die Straße treiben, hinter den Camper her treiben.
Wurdet ihr von Kühen überholt?
Überholt nicht, aber wir sind an einigen vorbeigefahren und wir wurden von Schafsherden geweckt morgens. Also dann hat man ein sehr lautes Glockengeläut um das komplette Auto rumgehört und hat so gedacht, okay, in welcher Herde stehen wir jetzt?
Mäh- und Spinnegetöse.
Und ja, es waren dann es war dann so Schafs- oder Ziegengeläut.
Gut, Bubbles ist groß und weiß, sie haben ihren Gott gefunden.
Ja, vermutlich irgendwas aus der
Schafmythologie, man kennt es.
Genau.
Ja, also als ihr über die Strände geredet habt, habe ich auch an unsere Albanien-Folge, wir haben eine Albanien-Folge, Albanien aus drei Perspektiven heißt die, gedacht, weil da wurde auch erwähnt, es ist halt Jörg, der einen Teil dazu beigetragen hat, lebt seit einiger Zeit oder wohnt seit einiger Zeit in Albanien und hat halt auch erzählt, in den letzten Jahren ist es so krass geworden mit dem Tourismus und wie viele sich da so durchschieben. Und ich meine, klar, jeder, der da mitmacht, so ist Teil des Problems so, aber ne? Aber die Masse macht es einfach. Und wie ihr auch gesagt habt, so viele Hotels und so, die das Land halt extrem verändert haben. Natürlich auch zum Guten, weil sie auch was zurückgeben und in das Land einbringen. Aber natürlich, was die Natur angeht und so die Ruhe, doch auch wieder einiges nehmen. Ja. Also Shoutout an die Folge, also falls ihr
Ich glaube, die haben wir tatsächlich auch gehört im Vorfeld, um uns so ein bisschen Inspiration für Albanien zu holen.
Ach, nice.
Ja. Schön.
Sehr cool.
Nee, also ich glaube, die schönste, eine der schöneren, oder wenn ich mich an die Strände in Albanien zurückerinnere, dann habe ich zwei Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Wir waren einmal in der Nähe von Flora in einem Eco-Camping. An einer Bucht, das war die Lagune Enates, das war mitten in einem Wald, wir kamen an, die beiden Inhaber begrüßten uns, sagten, hey, make yourself at home, wir haben hier Barbecue schon angefeuert, da hatten sie so große alte Ölwannen zu Gemeinschaftsgrills umfunktioniert, großes Feuer gemacht und alle konnten sich dann eben bei denen, also entweder selbstgemachte Sachen drauflegen oder halt bei den beiden Betreibern irgendwie, weiß ich nicht, Fisch kaufen oder Gemüse. Und letztendlich hat dann dieser gesamte Campingplatz an diesen großen Grillwannen gestanden, gemeinsam gegrillt. Und das war ein wirklich schönes Erlebnis.
Das war cool.
Und dafür sind wir dann auch in der Lagune gewesen, haben uns das so ein bisschen angeschaut, Flamingos gesehen. Da waren die Strände auch nicht so voll und nicht ganz so dreckig. Also das war eine schöne Ecke. Und wir sind tatsächlich eine Nacht in ein Hotel, weil ich einfach nachts nicht mehr schlafen konnte. Es war zu warm, mir ist nachts der Schweiß in die Ohren gelaufen. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt mal so ein klimatisiertes Hotelzimmer. Da waren wir in Dermi. Mhm. Zum Glück off-season, also da war wirklich so gut wie gar nichts mehr los. Es hatten noch 2-3 Strandbars offen und die eine hat am Strand so Sitzsäcke gehabt und Lagerfeuer, so Feuerschalen. Mhm. Und dann haben wir uns dann abends bei einem DJ-Set mit einer Limo in diese Sitzsäcke an Lagerfeuer gesetzt, am Strand bei Vollmond. Und das war ausgesprochen schön. Aber da möchte ich mir auch nicht vorstellen, wie das im Juli da abgeht. Ich glaube, da würde ich echt den Rappel kriegen.
Ja, da waren wir auch zum richtigen Zeitpunkt, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir dem Strand so ein bisschen den Rücken gekehrt und sind durchs Inland gefahren.
Kurze Zwischenfrage, wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren.
Da sind wir schon Ende September, da sind wir schon 5-6 Wochen unterwegs.
Okay, also der
genau, so 6 Wochen ungefähr, ja. Das war übrigens auch so ein Ding, diese lange Urlaubszeit, wir haben da am Anfang kurz mal drüber gesprochen, das war tatsächlich so ein bisschen seltsam. Nach 4 Wochen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt geht der Urlaub wahrscheinlich so zum Ende hin. Also es fühlt sich dann so an, weil man so einen langen Urlaub einfach nicht gewohnt ist. Und dann habe ich in den Kalender geguckt. Und hab gesehen, ja, da sind jetzt noch 6 Wochen übrig. Das war wirklich, wirklich cool.
Geilo, ja, das klingt echt gut.
Extrem entspannend, das war wirklich gut.
Den Moment hatte ich auch, als wir im Süden von Albanien waren. Ich dachte, oh Gott, jetzt haben wir irgendwie nur noch 2-3 Wochen, um nach Hause zu fahren. Jetzt müssen wir uns langsam mal beeilen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe mich um eine ganze Woche verkalkuliert.
Eine Woche vergisst man mal schnell, ja.
Und diese Zeit, die wir da irgendwie so ein bisschen vergessen hatten, die haben wir dann zum Glück wirklich für Wanderungen auf dem Rückweg dann in Montenegro und Bosnien nochmal nutzen können. Mhm. Weil durch Albanien sind wir, ich glaube, innerhalb von 12 Tagen einmal durch. Mhm. Und da war wirklich selten, dass wir mal 2 Nächte an einem Ort waren. Da sind wir eigentlich jede Nacht haben wir woanders geparkt. Mhm. Immer so eine Mischung aus Freistehen und Campingplatz oder ja, Campingplatz in dem Sinne. Wir haben zum Beispiel bei einer Bauersfamilie unseren Camper hingestellt, die hatten das angeboten, hatten auch abends dann Abendessen angeboten in Südalbanien, wo es dann hieß, ja, wir haben vorgestern eine Ziege geschlachtet, das können wir euch anbieten und irgendwie selbstgemachte Pfannkuchen mit Feta-Käse und viel Knoblauch aufeinander geschichtet, wo es dann so eine kleine Pfannkuchentorte wurde, es war unfassbar lecker. Genau, also das waren wirklich eher so kleinere familiäre Campings insgesamt, auch eigentlich in Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien so pauschal. Also wir sind da nie auf große Campingplätze gefahren. Ich weiß auch gar nicht, ob das so existiert.
Weiß ich auch nicht, nee. Also das Eco-Camping war, glaube ich, das Größte, was so als Campingplatz ausgewiesen war. Aber das war dadurch familiär, dass halt diese Lagerfeuer-Geschichte da abends war mit dem Grill. Cool. Das war ganz cool.
Ihr meintet gemischte Gefühle bei Albanien. Was waren so die Negativaspekte, abgesehen vom Müll, oder war das der Punkt?
Das war der Müll und die Hotelanlage.
Okay.
Also das waren so die Negativaspekte, weil
die Küste vor allen Dingen, die uns echt enttäuscht hatte, weil ich hatte mich gefreut auf Sandstrand und dann waren wir am Sandstrand und hatten Ölfilme im Sand und sind ins Wasser und haben nachher Ölstreifen auf unseren Badeklamotten gehabt und so. Also wirklich Motoröl. Okay. Das war dann echt uncool, wo wir gesagt haben, okay, wir hatten jetzt schöne Strände in Kroatien und Montenegro. Dann ist es jetzt so und dann schauen wir uns das Landesinnere an und das hat uns sehr gut gefallen.
Ja. Mhm. Wir hatten noch einmal so einen Encounter mit Öl, wo wir irgendwie nicht mit gerechnet haben. Wir sind durchs Landesinnere von Albanien gefahren und haben dann zwischendurch kurz gedacht, unser Auto ist kaputt, weil es plötzlich extrem nach Öl roch und extrem irgendwie gestunken hat draußen. Und dann haben wir festgestellt, nein, hier sind Ölpumpen aktiv und hier sind Ölförderfelder. Und wir sind tatsächlich durch die noch aktiven Ölförderfelder in Albanien gefahren. Und ja, haben so das erste Mal, also wir beide, ne? Also wir haben das zum ersten Mal gesehen, wie halt so Ölfördertürme aussehen und live in Betrieb sind. Und ja, daneben haben die Schafe gegrast und also neben den Ölpfützen.
Und die Oma hat ihre Paprikas angebaut.
Oh je.
Ja, also genau. Aber es war irgendwie interessant. Also es war jetzt nicht, ja.
Und Kopfschmerzen war das auch, ja. Mhm.
Das auch. Ja, aber also beeindruckend war es auf jeden Fall. Also man kann sich das, glaube ich, schon mal angucken, einfach um mal auch so einen Eindruck davon zu bekommen.
Ja, es ist halt ein Reality-Check, ne? Wir haben es halt ausgelagert, deswegen sehen wir nicht, woher es kommt. Und
definitiv, dort ist es ganz genau.
Ja. Und für diejenigen, die wissen möchten, wo die so liegen, das ist, wenn man von Elbasan nach Berat fährt. Mhm. Da fährt man eigentlich an einer auch gut ausgebauten Straße entlang, aber da sind halt links und rechts überall Ölfördertürme. Mhm.
Elbasan habe ich gefunden, Berat suche ich noch.
Etwas unterhalb.
Ja, okay. Mhm.
Also beeindruckend ist es auf jeden Fall mal und sollte man sich, glaube ich, wenn man da in der Gegend ist, vielleicht schon mal angucken. Ja. Ich würde es nicht direkt als Highlight bezeichnen, aber es ist spannend. Es ist total spannend.
Es war ein Reality-Check.
Mhm. Ja, ich hatte das so ein bisschen erlebt, als wir durch Kalifornien gefahren sind, weil dann gibt es halt auch diese, also man bei Kalifornien denkt man ja auch so, hat man ja direkt Bilder im Kopf so von den Landschaften, aber wenn dann wirklich so auch Ölfelder, so diese Hammerdinger, die sich da so drehen und man denkt, ach krass, hier kommt auch Öl her und dann fährst du so Kilometer weit durch die Avocado-Plantagen und denkst dir, ah, und das kommt auch hierher, okay. Und dann kommt man wieder in die schönen Gegenden, ja.
Ja, kann nicht schaden. Also so ein paar Reality-Checks waren ja tatsächlich, habt ihr ja schon erwähnt, zum Thema Klima, zum Thema Müll, zum Thema Öl, ja, sind...
Zum Thema Reisefreiheit.
Zum Thema Reisefreiheit, ja, definitiv. Das sind Sachen, natürlich kommt man auch mit denen in Kontakt, besonders wenn man auf einer langen Reise ist und nicht auf einer extrem touristisch ausgelegt. Ne? So wie ihr gesagt habt, die erste Reihe der Häuser ist noch schick gemacht wie die TouristInnen und dahinter siehst du dann die bittere Realität vor Ort. Und das ist ja ne, oft so, wenn man halt ein bisschen abseits der Touri-Wege ist und die sich auch mal anschaut. Und auch wenn es natürlich nicht schön und harmonisch und irgendwie so die Highlight-Erfahrung ist, ist es ja trotzdem auch irgendwie total gut, die Augen davor nicht zu verschließen. Und ich meine, es ist jetzt gar nicht so Dark-Tourism-mäßig, so dass man sich absichtlich irgendwie Kriegsgebiete anschauen sollte oder sowas, sondern einfach, wenn man da ist und es jetzt nicht irgendwie pietätslos ist oder sowas, sich sowas anzugucken, dass man auch sowas mal mitnimmt und ja.
Das gehört halt zur Region auch dazu, exakt. Ne? Also.
Das war uns auch von vornherein wichtig, dass wir sagen, wir fahren in Länder, über die wissen wir wenig bis gar nichts und natürlich gehört uns auch dazu, mit den Locals irgendwie ins Gespräch zu kommen, uns mit der Geschichte auseinanderzusetzen, gerade bei Bosnien-Herzegowina. Ich meine, wie wenig kennt man über den Jugoslawienkrieg, ne? Ja, und Albanien, wir haben uns in Flora zum Beispiel auch das Museum für die Unabhängigkeit angeschaut, wo wir dann auch nochmal gelernt haben, okay, was waren eigentlich die Diskussionen Anfang des 20. Jahrhunderts, gehört Kosovo zu Albanien, weil es die gleiche Sprachfamilie ist und so, das war echt spannend, wobei in Albanien viele Museen bisher noch nicht auf wirklich auf Englisch zugänglich sind. Also da muss man sich viel mit Google Translate behelfen, was aber ja dank der Technik recht gut funktioniert auch.
Ja. Das ist schon krass, was da ja alles möglich ist. Ich habe jetzt für die Arbeit einen Bericht geschrieben über ein isländisches Objekt. Und da die gängigen Übersetzer können da noch keine Dokumente so komplett durchschieben, so DeepL oder so, aber du kannst halt echt dann mit der Kamera davor sitzen, sieht ja total bescheuert aus im Büro, wenn du dann die ganze Zeit so deinen Bildschirm abscannst. Aber also ich bin voll geflasht gewesen, was da alles möglich ist.
Ja.
Ja.
Wir haben das auch, glaube ich, zum ersten Mal so wirklich
so richtig genutzt.
Aktiv ausgenutzt, ja.
Ja.
Und den wobei in Tirana zum Beispiel in der Hauptstadt die Museen, also zumindest es gibt so Bankart-Museen, weil der Diktator von Albanien, Enver Hoxha, in den 70er, 80ern massiv Bunker hat bauen lassen, weil er so ein bisschen paranoid wurde. Das heißt, es gibt irgendwie über 7000 so kleine Mushroom-Ein-Personen-Bunker, die man in der gesamten Landschaft überall sieht. Und ja, dieses Bankart-Museum in Albanien, in Tirana in der Hauptstadt war schon auch echt gut gemacht. Da hatten wir zu wenig Zeit.
Ja, da sind wir zu spät hingekommen und wir dachten, das wäre so eine kleine Ausstellung und das war so ein abendfüllendes Programm. Also da war tatsächlich, also da hätte man locker 2-3 Stunden drin verbringen können und hätte wahrscheinlich immer noch nicht alle Sachen gelesen. Und wir dachten, weil man ja oben nur den kleinen Eingang sieht. Also es ist ein kleiner Bunker oder ein großer Bunker. Also ein großer Bunker. Aber der sieht halt oben aus wie so ein kleiner Betoneingang und erstreckt sich dann unten aber doch nochmal ganz schön weit. Und damit haben wir nicht gerechnet. Und wir sind halt anderthalb Stunden vor Ladenschluss da reingegangen und ja, mussten dann zum Schluss ganz schön durchlaufen, dass wir zumindest die Sachen noch abfotografiert bekommen und uns nachträglich noch angucken konnten.
Ja. Scheint auf jeden Fall eine gute Sache zu sein. Ich erinnere mich, dass wir das in der Albanien-Folge auch hatten und dass ich auch schon dachte, ach krass, das klingt ja abgefahren.
Ja, das war witzig. Mhm. Also nicht witzig, aber spannend.
Ja, also Tirana hat uns insgesamt sehr gut gefallen. Wir haben da einfach auf so einem 24 Stunden überwachten Parkplatz gestanden. Der Wächter war da auch offensichtlich schon gewöhnt daran, dass da Leute mit ihrem Camper kommen. Und ja, das waren irgendwie nur 10 Minuten, 15 Minuten bis in die Innenstadt. Wir sind dann tagsüber in so eine Sportveranstaltung reingelaufen, wo sehr motivierte Leute Step Aerobic vorgemacht haben und ein paar Straßen weiter waren Open Air Rave. Und eigentlich den ganzen Abend auch teilweise wurden Kunstinstallationen in der Stadt als Techno-Szenerie benutzt, wo eigentlich überall auf den Straßen auch Party war. Und ja, Tirana hatte echt einen Vibe. Also das hat uns richtig gut gefallen, ja.
Tirana war richtig schön, ja.
Aber es war jetzt nicht irgendwie ein Event oder so, an was das angekoppelt war, sondern es war einfach zufällig, dass das alles da war.
Naja, also diese Sportveranstaltung, die war, glaube ich, schon irgendwie speziell. Das war irgendeine Sportwoche. Die anderen Veranstaltungen, die waren halt so Wochenendveranstaltungen. Also wir sind, glaube ich, am Samstag dahin oder am Sonntag. Also es war auf jeden Fall Wochenende und das hat man so ein bisschen an einigen Stellen in der Stadt auch gemerkt, weil halt eben eine Straße gesperrt war für diesen kleinen Rave und solche Sachen. Aber ansonsten schien das so das normale Geschehen da in der Stadt zu sein.
Ja, heftig. Und das war aber schon quasi auf dem Rückweg wieder nach oben. Norden.
Genau. Wir sind ja vorher von der Küste durch den Süden gefahren. Wir waren in Girocasta, wir waren in den Schwefelquellen bei Benje, haben uns da den Canyon noch angeguckt und sind da, dadurch, dass das Wasser sehr niedrig war, konnte man da sehr entspannt barfuß durchwarten. Wir haben so Wasserschuhe, ne? Das heißt, es war eh nicht das Thema. Wir waren in Permet ganz kurz, das war auch nett, und sind dann Richtung Oritzsee gefahren, haben uns da die Ecke so ein bisschen angeschaut. Naturschutz oder Umweltschutz wird da, glaube ich, ja, leider nicht ganz so groß geschrieben, weil es gab so einerseits so Zuflüsse in den Oritzsee und andererseits Zuleitungen, wo das Wasser sehr stark geschäumt und nach Wäscherei gerochen hat. Wo wir dachten, okay, das ist vielleicht nicht ganz so gut für die Fauna im See.
Ja.
Genau, das war so der südliche Teil. Wie gesagt, da haben wir sehr, sehr viel Tiere gesehen, sehr viele Kühe, haben eben einmal an so einer Ausgrabungsstätte freigestanden, einmal an einem Fluss, an einer alten Brücke freigestanden und auch nie Probleme gehabt, dass irgendwie Leute nachts gekommen sind oder geklopft hätten oder so. Also das war wirklich sehr entspannt.
Zumal wir auch wirklich sehr weit außerhalb standen. Also diese Ausgrabungsstätte Hadrianopolis, war das Hadrianopolis? Genau. Da standen wir tatsächlich 5 Meter von den Ausgrabungen weg, weil man da einfach direkt daneben stehen konnte. Der Einzige, der da vorbeigekommen ist, ist der Schäfer, der mit seinem Lada Niva da durch die noch unwegsamere Strecke dann durchgefahren ist. Also da, wo wir uns dann definitiv nicht mehr getraut haben, weiterzufahren, da hat der kurz sein Allrad umgeschaltet und ist dann weitergefahren. Das war auch so die einzige Person, die wir da gesehen haben an dem Tag. Da haben wir tatsächlich das erste Mal den Reiseführer ausgepackt und das war eine relativ lustige Geschichte. Da standen wir nämlich und haben so ein bisschen nachgeguckt. Ich weiß leider gerade nicht, wie der Ort hieß. Wir standen neben einem Ort, der wohl bis vor einigen Jahren tatsächlich so ein bisschen verschrien war, weil sich die italienische Mafia dort niedergelassen hat und die Landwirte dort in alternative Gewerbe gebracht hat und sich dem Marihuana-Anbau gewidmet hat. Und dieses komplette Dorf eine Marihuana-Anbauplantage wurde und sämtliche Bauern ihre Spezialitäten anbauen konnten. Und dann wohl auch da teilweise auf Touristen geschossen wurde, bis vor ein paar Jahren. Das ist nicht mehr der Fall. Das hat uns so beruhigt, als wir das gesehen haben. Weil vor 7 Jahren dort diese ganzen Plantagen wohl so ein bisschen ausgeräuchert wurden. Und da jetzt nicht mehr sind.
Man muss sich vorstellen, wir stehen da nachts an einer Ausgrabungsstätte mitten im Nirgendwo. Wir sind wirklich so eine Schotterpiste entlang gefahren, unter der Schnellstraße drunter durch, diverse Schlaglöcher, dachten, okay, gucken wir mal, ob das alles so funktioniert mit unserem Auto. Und gucken abends, weil es war halt dann schon dunkel, gucken in den Reiseführer und sehen, okay, 5 Kilometer von hier war mal die größte Marihuana-Plantage
Europas.
Okay, krass. Wo war das jetzt nochmal?
Bei Hadrianopolis im Landesinneren.
Und da war auch wirklich die italienische Mafia, weil es gibt ja auch eine sehr starke albanische Mafia.
Ja, genau.
Okay.
Krass. Ja, es soll wohl die italienische Mafia gewesen sein, die sich dort das ärmste Dorf ausgesucht hat und dann dort seine Geschäfte gemacht hat. Das hat wohl auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Und ja, wir waren dann trotzdem ganz froh, dass das dann nicht mehr so geschäftstriebig war.
Auf jeden Fall, nachvollziehbar.
Sonst hätten wir vielleicht auch nochmal umparken müssen.
Eventuell gut, dass ihr Schlüssel in meinem Auto habt. Ja, okay.
Ja.
Spannend.
Aber was wir allgemein, also Albanien, glaube ich, auch gar nicht so auf dem Schirm hatten, ist, dass es einfach super viele griechische Kolonien gab, ne? So Ausgrabungsstätten aus der Antike. Wir waren in Apollonia, haben uns da die Akropolis angeschaut und das waren so Sachen, die hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm, dass das echt so ein Ding sein könnte, obwohl wir einfach direkt an der griechischen Grenze waren eigentlich. Aber das hat uns positiv überrascht, weil sowas haben wir bisher auch noch nie gesehen und das haben wir dann direkt mitgenommen, als wir es dann entdeckt hatten.
Ja. Ich hätte es gerade schon bei der Endung gedacht mit Nopolis, dass das irgendwie griechisch klingt. Mhm. Aber habe auch gedacht, gut, einmal über den Teich ist ja schon direkt Griechenland.
Und die waren ja auch echt überall, die Griechen.
Über
die Grenze. Genau. Da ist ja auf jeden Fall naheliegend. Aber ja, klar, macht man sich irgendwie schon wenig Gedanken drüber.
Ja.
Wie habt ihr jetzt bewusst gesagt, so wir fahren nicht nach Griechenland weiter oder nach Nordmazedonien noch? Oder, weil ihr wart ja quasi dann wirklich überall so in den Grenzregionen, aber wo?
Ja, also das war dann tatsächlich irgendwann so ein Zeitthema, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen uns dann doch lieber mehr Zeit für dieses eine Land, als dann noch 2, 3 andere Länder drumherum auch nochmal zu besuchen. Wir hatten tatsächlich, als wir die Route geplant haben, überlegt, ob wir bis nach Griechenland runterfahren. Also es war doch schon die Überlegung, ob man dann doch nochmal irgendwie ein Stück weiter südlich fährt. Das haben wir dann einfach aus Zeitgründen gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, weil entweder fahren wir jetzt dann doch relativ zügig durch noch 1 oder 2 weitere Länder oder wir nehmen uns einfach ein bisschen mehr Zeit für die Länder, die wir auf jeden Fall sehen. Okay. Und das war dann so die Entscheidung einfach.
Wir hatten am Anfang auch überlegt, ob wir durch Nordmazedonien, Kosovo und Serbien dann zurückfahren. Und da gab es halt einerseits natürlich die Tatsache, dass wir einfach in Kroatien relativ viel Zeit gebraucht haben, weil ich gesundheitlich nicht fit war. Und dann kam halt hinzu, dass in der Zeit, wo wir in Albanien waren, es an der kosovarisch-serbischen Grenze wieder einen Zwischenfall gab, wo Grenzbeamte erschossen worden sind. Und wir dachten, okay, das ist uns gerade einfach auch politisch zu heiß, um in diese Länder zu fahren. Und dadurch, dass uns eben Bosnien-Herzegowina und Montenegro so gut gefallen haben, haben wir gesagt, nee, dann begrenzen wir uns jetzt erstmal auf diese Länder und haben da genügend Zeit und wir hatten immer noch nicht ausreichend Zeit.
Ja klar, genau.
Anstatt dann noch möglichst viele Länder von der Landkarte abstreichen zu können. Genau.
Nee, genau, das bringt dann ja auch nichts. Die Frage ist jetzt nur, ob wenn jetzt hier irgendwie, also erstens, ob allein die Möglichkeit gegeben ist, ich weiß gar nicht, wie das so funktioniert, so mit eigenem Auto dann über die ganzen Grenzen, ob man noch irgendwelche Dokumente braucht oder so. Nordmazedonien.
Ja, also Nordmazedonien wäre, glaube ich, gegangen. Mhm. Das wäre, glaube ich, nicht so das große Problem gewesen. Kosovo hätte bedeutet, dass wir aus dem gleichen Grenzübergang wieder rausfahren hätten müssen. Mhm. Ja, also da kommt man wohl, wir haben es ja jetzt nicht drauf ankommen lassen, aber prinzipiell kommt man da wohl nur über denselben Grenzausgang wieder raus.
Beziehungsweise Serbien erkennt ja Kosovo als Staat nicht an und wenn man nach Kosovo in Serbien weiterfahren möchte, dann muss man vorher durch Serbien auch in den Kosovo eingereist sein. Das sind so ein paar Sachen, da müsste man sich im Vorfeld informieren. Ansonsten brauchten wir für Bosnien und Herzegowina, glaube ich, die grüne Versichertenkarte, also die internationale Autoversicherung. Mhm. Die stellt aber einfach der Kfz-Versicherer aus Und dann gibt es natürlich noch so extra Bestimmungen, wie in Kroatien braucht man, glaube ich, für jedes Licht, für jede Lampe am Auto ein Ersatzteil. Also so, ja, ich sag mal, so die Scheinwerferlampen und so, da sollte man Ersatz für dabei haben. Kontrolliert wurde das aber nie.
Nee, absolut nicht. Also, ja.
Ich habe noch
aber gut zu wissen.
Eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Also ihr habt ja jetzt alle Länder quasi, die ihr auf der Reise bereist habt, habt ihr jetzt besprochen sozusagen oder angesprochen. Und, oder?
Bis auf Ungarn und Tschechien.
Achso, okay. Ja. Aber dann vielleicht erstmal zu dem Part. Aber ihr habt ja einige Orte gesehen, habt auch gemerkt, so für einige hättet ihr noch mehr Zeit in Anspruch genommen. Was würdet ihr sagen, wie viel Zeit würdet ihr am Stück für diese Länder euch unabhängig von der großen Reise nehmen? Also wenn ihr jetzt nochmal nur nach Kroatien zum Beispiel oder nur nach Bosnien-Herzegowina fahren würdet, wie viel Zeit würdet ihr dafür einplanen?
Ich glaube für zum Beispiel nur Montenegro 10 bis 14 Tage, einfach um da wirklich nicht in Zeitdruck zu kommen, weil es eben auch so viele schöne Sachen gibt, die man erwandern kann. Ich glaube, für Bosnien-Herzegowina würde ich das Gleiche nochmal machen. Also dadurch, dass wir eben auch, also Sarajevo alleine haben wir 3 Tage verbracht. Einfach weil die Stadt so schön, so groß, so geschichtsträchtig ist. Und wir haben da auch einfach wirklich tolle Leute kennengelernt. Wir haben uns mit einem Kupferschmied zum Beispiel am nächsten Tag dann nochmal auf einen Kaffee getroffen. Der hatte uns dann irgendwie Tipps gegeben, wo man essen gehen kann. Also insgesamt sind die Leute super herzlich und das bleibt natürlich bei einem Kurzurlaub irgendwie immer auf der Strecke. Und allein dafür, glaube ich, sollte man immer schauen, dass man 10 bis 14 Tage einplant. Ja.
Okay. Ich habe nur gedacht, weil die meisten werden wahrscheinlich nicht 2 Monate am Stück haben, um alles da unten zu machen und um so ein Bild davon zu kriegen, wie viel man sich für die Einzelnen
kann. Ich glaube, man kommt auch, also mit 10 Tagen kommt man, glaube ich, durch die meisten Länder so durch, dass man sich auch nirgendwo hetzen muss. Und mit 14 Tagen hat man dann auch tatsächlich Zeit, um mal 2-3 Tage an einem Ort zu bleiben. Na, also ja, irgendwie so dazwischen. Ja.
Cool. Also wir haben zum Beispiel gesagt, sollten wir nochmal nach Albanien fahren, dann machen wir das auf jeden Fall für 2 Wochen und die Küste sparen wir uns dann vielleicht eher aus und dann würden wir vielleicht eher einen Schwerpunkt nochmal auf die albanischen Alpen legen, weil die haben wir einfach bisher gar nicht sehen können. Wir waren an einem kleinen Weingut direkt am Shkodrasee noch, sind auch eher unverhofft noch einen Tag geblieben. Und da haben wir halt Leute getroffen, die unheimlich geschwärmt haben von den albanischen Alpen. Also das ist, wir haben uns quasi Sachen für die To-Do-Liste übrig gelassen.
Dazu haben wir zum Beispiel auch eine Folge. Gesegnete und verfluchte Berge.
Okay. Ja. Machen wir.
Danke schön.
Okay, das heißt, ihr seid von da aus dann wieder hochgefahren und dann über Ungarn und Tschechien. Seid ihr noch über die Slowakei oder über Österreich die Ecke?
Nein.
Slowakei?
Doch, Slowakei haben Slowakei. Wir an einem Stausee gestanden, aber eher nur so durchgereist.
Okay. Genau, da haben wir nur angehalten, um zu schlafen eigentlich. Also da sind wir mehr oder weniger durchgefahren. Das war dann auch schon in der letzten Urlaubswoche, die wir hatten. Da sind wir dann wirklich durchgefahren und haben auch mal längere Strecken gemacht. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir immer nur so ein paar 100 Kilometer gemacht haben am Tag maximal. Das haben wir dann da ein bisschen ausgeweitet und haben da tatsächlich Fahrtage gemacht, sind da bis zu einem Stausee in der Slowakei gefahren, haben da übernachtet. Das war auch super schön und sind dann am nächsten Tag nach Tschechien weitergefahren.
Ja, aber vorher sind wir erst noch Budapest.
Stimmt.
Also einer dieser Fahrtage war zum Beispiel, wir sind ja dann auf dem Rückweg Albanien, dann die ganzen Nationalparks im Osten von Montenegro, dann waren wir ein paar Tage in Sarajevo, waren in der Mitte von Bosnien noch unterwegs, haben uns da viele Flüsse, viele Wasserfälle angeschaut. Also Jajce zum Beispiel war ein netter Ort oder die, wie hießen die nochmal, diese Mühlen von Mlinčici?
Mlinska?
Viel zu viele Cs in einem Ort auf jeden Fall. Das war wirklich schön. Und dann haben wir halt nördlich von Banja Luka an einem Fluss gestanden und sind da hingefahren an diesen Stellplatz. Und da hatte ein Künstler seine Hütte, also Sascha, und war dort mit seinem Bruder und seiner Schwägerin. Und die haben uns dann spontan noch eingeladen auf ein Bier. Und dann haben wir bosnisch Schach gelernt. Also das war, glaube ich, ein ausgedachtes Trinkspiel. Aber Fabi musste Raki trinken. Ja. Und mit denen haben wir einfach einen wirklich schönen Abend gehabt. Also die Kommunikation auf Englisch war ein bisschen holprig, aber das lief gut. Das war wirklich nett. Und wir haben uns dann einfach da neben dieses Outdoor-Künstleratelier mit unserem Camper einfach hinstellen können und haben am nächsten Tag wirklich direkt am Fluss gestanden und erstmal Kaffee gekocht und entspannt gefrühstückt. Und das war tatsächlich einer dieser Fahrtage. Wir sind dann durch Kroatien tatsächlich auch mal Autobahn gefahren, weil wir in eins durch wollten bis nach Budapest. Mhm. Weil wir nämlich gerne noch 2-3 Tage in Budapest verbringen wollten. Und da sind wir tatsächlich mal eine weite Strecke gefahren. Also da sind wir den ganzen Tag gefahren. Wir hatten uns vorher so ein bisschen Lunchboxen gemacht. Wir hatten so ein bisschen vorgekocht. Und sind dann halt, das war so ein Tag, wo wir mal wirklich gut Kilometer gemacht haben.
Okay.
Sorry, ich wollte eure Reise da auch nicht abkürzen. Ich dachte, ihr hättet schon zu den Ländern quasi alles, was ihr auf Hin- und Rückreise gesehen habt, auch benannt, schon also als Highlights und so.
Tatsächlich war in meinem Kopf so ein bisschen, ich bin die Route abgegangen, aber ja, stimmt, wir hatten ja gesagt, wir wollten eigentlich pro Land alles besprechen und da waren wir mit Bosnien-Herzegowina noch gar nicht durch. Sorry.
Ja. Okay.
Aber das haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut abgehakt. Jedenfalls haben wir sowohl in Montenegro als auch in Bosnien-Herzegowina wirklich tolle Leute getroffen, uns wirklich gut unterhalten und diese Herzlichkeit und diese Gastfreundlichkeit war wirklich eine Sache, die uns noch lange nachgehallt ist, auf jeden Fall.
Seid ihr so Leute, die generell öfters mal mit Fremden ins Gespräch kommen oder ist das jetzt eher so urlaubsspezifisch, dass wirklich die Leute auch auf euch zugekommen sind?
Auf jeden Fall im Urlaub. Also da auf jeden Fall und ich glaube schon. Also wir kommen schon mit Leuten ins Gespräch. Das passiert schon mehr oder weniger automatisch. Aber das war da auch schon nochmal eine Ecke mehr. Klar, man hat auch nicht so super viele Leute die ganze Zeit getroffen, weil ja die Saison auch schon vorbei war und die Plätze, auf denen wir da so waren, die waren halt alle nicht so super voll. Dadurch ist man wahrscheinlich nochmal ein bisschen eher ins Gespräch gekommen mit den Leuten, weil halt weniger andere Leute da waren zu dem Zeitpunkt. Und das macht, glaube ich, schon viel aus. Aber man hat sich eigentlich überall wohlgefühlt und auch überall willkommen gefühlt und die Leute wollten auch mit jemandem ins Gespräch kommen. Also
waren auch neugierig, ne? Warum wir mit unserem Camper eigentlich gerade auf den Balkan fahren in diese Länder, haben nachgefragt, wie das denn überhaupt möglich ist, so lange Urlaub auch zu machen. Und
ja.
Und wir haben halt allein im direkten Gespräch, vor allen Dingen in Bosnien-Herzegowina, nochmal ganz andere Einblicke in auch die Geschichte in den 90er Jahren bekommen, ne? Weil jeder hat da seine Erfahrungen gemacht, jeder hat da, wir haben einen getroffen zum Beispiel, der auch im besetzten Sarajevo gelebt hat, zwischen 92 und 95. Und das gibt nochmal einen ganz anderen Eindruck von dem, was da passiert ist. Ich meine, Museen sich anzuschauen und die Bilder zu sehen, ist die eine Sache, aber ins Gespräch zu kommen, gibt dann nochmal einen viel persönlicheren Zugang auch zu dieser wirklich schrecklichen Geschichte. Ich glaube, es war eine gesunde Neugier auf beiden Seiten.
Okay, ja.
Ja, in Budapest waren wir sehr dankbar, dass meine ehemalige Mitbewohnerin dort ein Jahr lang gelebt hat und uns deswegen schon mal ein paar Tipps geben konnte, was wir denn unbedingt sehen sollten, weil diese Stadt ist einfach noch größer als Berlin. Und das ist wirklich schwierig, sich da auf Sachen zu begrenzen, die man sehen möchte.
Was waren dann?
Vor allem, wenn man nur 2 Tage plant.
Ja, genau. Ich hatte auch 2 Tage in Budapest und bin irgendwie komplett eskaliert, weil ich dachte, ich muss alles sehen. Und dachte auch, das ist viel zu wenig, ich muss da nochmal hin.
Ja.
Ja. Was waren eure Highlights in Budapest?
Wir waren im Light Art Museum. Die hatten gerade eine Ausstellung mit vielen LEDs und so ein bisschen die Schnittmenge zwischen Kunst und Physik. Viel auch so Kunst durch künstliche Intelligenz, das war super spannend. Ich bin einerseits Kunst interessiert, Fabi ist so der LED-Computer-Nerd. Und da haben wir das tatsächlich miteinander verknüpfen können. Und das war eine wirklich coole Installation. Also das war echt cool.
Der weltgrößte Toaster, also zumindest optisch. Okay. Sie haben es auch tatsächlich als Toaster angekündigt. Ja. Also es waren so Neonröhren, die hell und dunkel geworden sind. Und war halt so ein rotes Licht, wie wenn man in den Toaster guckt. Und halt in riesengroß.
Das klingt auch direkt ein Pin auf meiner Karte und hat bis 10 Uhr abends offen. Ist das nicht toll?
Ja.
Seht ihr, kann die lange aufhaben. Juhu.
Dann hatten wir, wir waren, von den Ruinenbars sind ja nicht mehr so viele übrig, aber wir waren im Schindlerkehr, im Schindlerkehrt, genau, so heißt das. Das war ein Tipp von meiner ehemaligen Mitbewohnerin Alina, die sagte, das ist wirklich total cool. Und da haben wir auch wirklich ein paar Stunden zugebracht, uns die Räume angeschaut. Das war wirklich wie ein großer erwachsener Spielplatz mit irgendwie in jedem Raum lief andere Musik und total kreative DIYs an der Raumgestaltung. Also das war wirklich, das war sehr cool. Ja.
Sehr viel Chaos und das war richtig gut.
Also, wie hieß der Ort nochmal? Entschuldigung.
Zimtlerkehrt, also Szimpla.
Ja,
Kehrt heißt, glaube ich, Garten auf Ungarisch.
Ja. Okay. Ja, sieht spektakulär aus und hat sehr viele, viele, viele Bewertungen auf Google.
Ja. Nee, das waren so definitiv die beiden Sachen, die am coolsten waren. Und wir waren in einem der Thermalbäder tatsächlich auch.
In einem von den größeren auf jeden Fall.
Genau. Muss ich gerade mal überlegen, wie das heißt.
Und wir haben eine Bootsfahrt gemacht. Wir sind dann nämlich morgens aufgewacht bei 5 Grad oder irgendwie so.
Okay.
Es war auf jeden Fall kalt. Wir haben keine Heizung im Auto und sind raus und hatten eigentlich geplant, so eine Walking-Tour mitzumachen. Und als wir dann da so draußen standen und irgendwann unseren Kaffee fertig hatten, haben wir gesagt, nee, auf keinen Fall werden wir jetzt hier irgendwie so eine Walking-Tour machen, sondern wir gehen jetzt ins Thermalbad, wärmen uns erstmal wieder auf. Wenn wir da fertig sind, dann geht's danach auf eine Bootstour und dann gucken wir uns die Stadt einfach von einer Wasserseite an. Das war auch die beste Entscheidung, die wir treffen konnten an dem Tag.
Und im Chichen-Heilbad waren wir da und waren ganz froh, dass wir wirklich morgens direkt um 10 schon da waren, weil um 12 wurde es richtig, richtig voll und die Leute liefen da mit ihren dämlichen Handykameras durch, wo ich mir denke, ich bade hier in Schwimmklamotten, ich möchte nicht dabei gefilmt werden. und wo wir dann auch sagten, okay, so 2 Stunden reichte dann auch mit Schwefelbädern und aber das war definitiv mal sehenswert, wie sowas auch von innen aussieht, also das war schön, das mal gesehen zu haben, aber seid da früh da, damit ihr die Touristenmassen in der Mittagszeit umgehen könnt.
Ja, das lohnt sich. Also früh da sein, ist eine gute Idee. Mein abstruses Highlight da drin war echt der Mensch mit der GoPro. Der mit so einem Selfie-Stab und einer GoPro
da drin lief. Hat das Spa-Erlebnis voll festgehalten. Ja,
ja, voll.
Also das finde ich ja richtig schlimm, sowas. Also so distanzlos, wow.
Ja, und wenn man dann auch irgendwann einfach in diesem großen Thermalbecken ist und sich immer die Hand vors Gesicht hält, weil man einfach keine Lust hat, auf irgendwelchen Touri-Videos drauf zu sein. Also
ja.
Hart, okay.
Ich war übrigens auch bei 5 Grad da und ich habe die Free Walking Tour gemacht und das Spa verpasst. Und wir sind über die eine Brücke über die Donau gelaufen, die, wie hieß sie, Ferenc Joska, also so diese eine der historischen Brücken auf jeden Fall. Und da stand einfach das Wasser so 30 Zentimeter hoch. Wir sind da dann durchgelaufen. Wir wussten, wir haben keine Chance, jemals hier trocken rauszukommen im strömenden Regen. Haben dann auch...
Oh Gott.
Okay. Ja, genau. Also ich glaube, das Spa ist dann bei schlechtem Wetter die bessere Lösung. Ja.
Wir haben es nicht bereut.
Ja, gut, ich persönlich noch relativ wenig, aber mein Kumpel, der mit ist, der hatte so einen eingewachsenen Zehennagel und nachdem er dann da den ganzen Tag durch dieses dreckige Wasser durchgeschlappt ist, musste der dann am Fuß operiert werden.
Oh nein.
Und dachte sich so, okay, vielleicht hätten wir das nicht machen sollen. Naja.
Ja, wobei das im Spa wahrscheinlich auch nicht unbedingt...
Kann sein. Ja. Mit dem, aber Schwefelwasser, vielleicht hätte das auch alles abgetötet. Ja, man weiß es nicht. Ja,
vielleicht, man weiß es nicht. Ausprobieren möchte man es nicht.
Nein.
Ja. Wir waren auf jeden Fall Mitte Oktober da und wir waren zweieinhalb Tage in Budapest und den ersten Tag sind wir noch in T-Shirt durch die Stadt gelaufen. Dann hat es nachts geregnet, am nächsten Morgen hatten wir dann irgendwie 5 oder 6 Grad und da sind die Temperaturen einfach massiv gefallen und das war so auch die Zeit, wo wir sagten, okay, das wird jetzt nachts langsam ungemütlich. Wir sind dann nach Budapest eben in die Slowakei, haben da an diesem Stausee an der Grenze zu Tschechien in der Nähe, also es war auf jeden Fall nicht mehr weit, übernachtet. Da wurde es dann nachts unter Null. Wir hatten zum Glück mitgedacht, dass wir im Herbst wiederkommen nach Mittelosteuropa und hatten eine zusätzliche Decke dabei und eine Kuscheldecke, sodass wir uns da wirklich nachts, wir sind dann teilweise einfach, wir haben im Camper dann auch mal gekocht, festgestellt, das funktioniert, obwohl die Decke so niedrig ist. Hatte den netten eben Nebeneffekt, dass es das so ein bisschen angeheizt hat auch. Und dann sind wir einfach um 20 Uhr ins Bett, weil es einfach sonst zu kalt wurde. Und das war so der Moment, wo wir sagten, okay, es bringt jetzt auch eigentlich nicht mehr viel, noch ganz viele kleine Stops zu machen, sondern vielleicht beschränken wir uns auf 2 Stops und dann fahren wir zurück nach Berlin.
Ja,
okay. Ja, voll nachvollziehbar.
Ja. Ja, und die letzten beiden Stops waren dann Brno, also Brünn in Tschechien. Und der letzte halt war in Bautzen. Da waren wir auf einem Landvergnügen-Stop. Also in Deutschland reisen wir viel mit Landvergnügen. Genau, dann sind wir von da dann nach Berlin gefahren.
Ja.
Ja, Tschechien war unsere letzte Folge. Also wer noch mal mehr zu Tschechien hören möchte, kann da auf jeden Fall reinhören. Das ist eher ein Städtetrip. Ja.
Brno kommt nicht
vor. Genau, Brno kommt nicht vor. Vielleicht wollt ihr dazu ein, zwei Sätze sagen.
Hat uns unheimlich gut gefallen. Wir hatten sehr, sehr gutes Frühstück.
Ja, das war wirklich super. Also ich war auch schon mal in Prag. Aber Brno steht dem in wenig nach, also vielleicht architektonisch ein bisschen, aber Brno war wirklich, wirklich schön und wir haben sehr, sehr, sehr gut gefrühstückt.
Ja, wir waren da in der Potnik Kaffeebar und Fabi als ganz, ganz großer Kaffeeliebhaber hat sich einfach bei in Anbetracht der Kaffeekarte schon extrem gefreut.
Ja. Also man konnte sich nicht nur den Kaffee aussuchen, also welche Bohnen man gerne haben möchte, sondern man konnte auch auswählen, wie man seinen Filterkaffee gerne haben möchte, ob man den aus der Chemex haben möchte, aus der Aeropress oder ich weiß gar nicht, was sonst noch so zur Auswahl stand, einiges. Das war auf jeden Fall nicht nur das normale Espresso-Angebot, sondern richtig viel Auswahl und das war auch noch alles gut. Das war wirklich beeindruckend.
Genau, und die haben das Brot, was wir da gegessen haben, war auch unheimlich lecker. Das beziehen sie direkt aus einer Bäckerei in der Stadt. Da sind wir in diese Bäckerei noch reingestiefelt und haben uns Brot mitgenommen. Ja. Doch, Brno hat uns echt gut gefallen. Es ist eine wirklich schöne Stadt. Ja. Wir hatten leider nicht so viel Zeit, um uns die Katakomben anzuschauen. Also Brno hat wohl hinter Paris mit einer der größten Katakomben. Und das wäre, glaube ich, echt noch interessant gewesen. Aber da darf man nur geführt rein. Und die Führungen waren irgendwie nur alle anderthalb Stunden. Und wir wollten ja dann trotzdem noch von Brno wieder nach Bautzen weiterfahren. Und das hätte es einfach zeitlich nicht hergegeben. Tschechien machen wir aber auf jeden Fall nochmal. Ja. Und dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal wieder einen Stopp in Brno, weil das echt eine richtig schöne Stadt war.
Und für den Rest hören wir uns die andere Podcast-Folge nochmal.
Genau. Ich habe ein Wochenende in Brno verbracht, als ich in der Slowakei mein Auslandssemester gemacht habe. Da haben wir dann immer so die Städte abgegrast in Grenznähe. Und ich erinnere mich nur noch, dass ich eine ganz schreckliche Unterkunft hatte, wo eine unfassbar unfreundliche Frau war, die mein Kruzifix gerufen hat. Und das war dann für mein restliches Erasmus, war das immer so, wenn irgendwas schief lief, hat irgendwer, du machst nicht nochmal. Aber ja. Und da ging ungefähr alles schief auf unserem Trip, was schief gehen konnte. So Wetter war total kacke und es war super voll, weil da so Kneipentour und irgendwie so großes Erasmus-Treffen war. Und wir sind nirgendwo reingekommen. Genau, da dachte ich aber auch, würde ich vielleicht nochmal bei gutem Wetter und irgendwie in Ruhe machen. Ja, und dann.
Also wir hatten gutes Wetter und es war nicht so viel los, uns hat sehr gut gefallen, dementsprechend Dominik, große Empfehlung.
Bin ich froh, dass ihr das revidiert. Es gibt da auch ein Weltkulturerbe, die hake ich auch gerne auf meiner Liste ab. Da muss man aber, glaube ich, Monate vorher buchen und es ist so ein modernes Wohnhaus. Weiß ich nicht, ob das so mein Ding ist, aber wenn man dann schon mal da ist und überlegt, da hinzufahren, kann man sich vielleicht rechtzeitig überlegen, ob man die Tickets bucht, weil das ist wohl teilweise Monate ausgebucht. Hörte ich.
Haben wir nicht gewusst, haben wir nicht gesehen, glaube ich.
Nee.
Liegt ein bisschen außerhalb, man würde nicht automatisch dran vorbeikommen.
Okay.
Ja.
Und dann nach Bautzen, da fällt mir nur Senf zu ein.
Das haben wir tatsächlich auch gesehen. Also wir waren auch im Senfmuseum und Laden, ja, uns eingedeckt mit dem besten Senf, den es hier so gibt. Ein bisschen andere Kultur hatten wir auch noch. Also wir waren dann auch noch in einer Gedenkstätte, in der Gedenkstätte da.
Ja, die ist tatsächlich auch jeden Tag offen. Das heißt, man kann da einfach reingehen, man braucht kein Ticket, die ist gratis. Super reichhaltige Ausstellung mit, also auch interaktiv, Audio, Multimedia. Wir haben, glaube ich, sicherlich 3 Stunden in der Gedenkstätte verbracht.
Wenn das reicht.
Am Wochenende gibt es Führung. Wir waren leider auf einem Mittwoch da. Das heißt, das haben wir dann uns selber angeeignet, aber es war wirklich sehr eindrücklich und das war wirklich interessant.
Gedenkstätte, sag mal, viele Stunden.
Für Bereich wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg? Irgendwas in die Richtung?
Nee, da ist ein Stasi-Gefängnis. Das wurde vorher auch schon als Gefängnis, also das hat eine sehr lange Gefängnishistorie. Das geht bis in die Weimarer Republik zurück. War damals schon Gefängnis, war dann im Dritten Reich Gefängnis und war dann danach direkt nahtlos im Übergang mehr oder weniger.
Sowjetgefängnis erst
Sowjetgefängnis und dann Stasi-Spezialgefängnis, genau.
Gruselig. Da kriege ich direkt irgendwie so ein kleines Gänsehaut.
Genau.
Ja, ich habe in Berlin.
Aber spannend war es.
In Berlin haben wir so eine Tour mal gemacht auf der Klassenfahrt und da, das ist ja schon. Jetzt juckt es mich. daneben ist übrigens eine Gedenkstätte, Gräberstätte Kannickelberg. Das ist dann vielleicht zum Wiederunterkommen geeignet. Wer weiß. Kannickelberg klingt irgendwie süß. Und es hat einen eigenen Stadtteil Gesundbrunnen. Bautzen. Macht ein bisschen Berlin nach.
Ja, genau. Okay. Das ist auch Berlin.
Ja. So, das ist mein Beitrag zu Bautzen via Google Maps. So. Okay,
dankeschön. Ja.
Ja, und das war es dann, glaube ich, auch schon so ziemlich, ne? Ihr kamt wieder zu Hause an, voller Eindrücke. Ich hoffe, ihr musstet nicht direkt am nächsten Tag wieder auf die Arbeit, sondern hattet kurze Phase zum Wiederankommen.
Wir hatten ein langes Wochenende, glaube ich, noch.
Ja, wir sind mittwochs wieder zurück in Berlin gewesen und hatten dann wirklich, wir mussten Montag erst wieder arbeiten. Das heißt, wir hatten da echt genug Zeit, 9 Ladungen Wäsche zu waschen und erstmal alles sacken zu lassen. Also auch das Auto auszuräumen, einmal komplett sauber zu machen. Ich habe mich auch einfach, ich glaube, die letzten 3-4 Wochen auch sehr darauf gefreut, in der Woche danach auch wieder meinen Gemüseanteil abzuholen von der solidarischen Landwirtschaft. Wir haben dann echt auf diesem Balkan-Trip, auf diesem West-Balkan-Trip, eigentlich immer Zucchini, Aubergine, Paprika und Tomaten gegessen und irgendwann dachte ich so, ach, jetzt fängt ja auch bald die Kohlsaison an, ich freue mich auch wieder auf das regionale und saisonale Gemüse.
Ja, war ja da auch regional-saisonal, aber ja.
Ja.
Genau, wir haben viel Eiwa mitgenommen, wir haben viel Rahat Lokum mitgenommen aus Bosnien und Herzegowina.
Was ist das?
Süßigkeiten, Kaffeesüßigkeiten im Grunde, also das sind so. Was ist das?
Ist so Gelee-artig, gibt es in verschiedenen Geschmackssorten. Kennt man auch so aus der Türkei relativ viel, so mit Rosengeschmack und sowas. Die Halva gab es auch und Lokum sind halt so wirklich sehr süße, teilweise mit Kokos, teilweise mit Puderzucker ummantelt. Und die gibt es klassischerweise zum bosnischen Kaffee dazu. Und weil wir uns ja eine Kupferkanne mitgenommen haben aus Sarajevo, mussten wir natürlich auch Rahat Lokum mitnehmen aus Sarajevo.
Logisch, ja. Wie hat es sich angefühlt, nach so vielen Wochen nach Hause zu kommen? War man froh, wieder da zu sein oder war schon auch irgendwie so, hätte noch weitergehen dürfen?
Teils, glaube ich. Also dadurch, dass halt die Nächte dann irgendwann sehr früh angefangen haben, also es war relativ früh dunkel dann irgendwann und es wurde halt auch kalt, dadurch haben wir uns ein bisschen drauf gefreut, wieder so eine feste Wohnung um uns rum zu haben.
Und ein richtiges Bett.
In
dem man nicht friert.
Ja, aber ansonsten hätte natürlich der Urlaub auch durchaus einfach noch ein halbes Jahr weitergehen können.
Okay. Nicht reisemüde geworden, sehr schön.
Nee, das nicht. Also wir haben uns dann gefreut, als es dann, wie gesagt, früh dunkel wurde und kalt. Dadurch haben wir uns so ein bisschen gefreut. Und ja, ansonsten.
Wir freuen uns aber auch schon darauf, die nächste Reise zu planen.
Voll.
Ja. Apropos, wo geht's denn hin?
Es gibt Ideen, ja, wir wollen nächstes Jahr schauen, ob wir meine Dienstreisen, Stichwort Bergerac, vielleicht irgendwie mit einem Frankreich-Urlaub, aber dann mit dem Zug verbinden können. Und wir hatten gesagt, wir möchten nächstes Jahr mal so ein bisschen hier in die Nachbarschaft, also Polen, Tschechien vielleicht.
Okay.
Schweden steht auch nochmal auf der Liste, relativ weit oben. Ja.
gibt viele Ideen.
Und zu wenig Zeit, ja. So oft. Aber der Camper hat sich bewährt und wird nicht abgeschafft?
Voll, absolut.
Ja. Gibt es Sachen, die nachgerüstet werden?
Ja. Ja, definitiv. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein Sonnensegel oder ein Vordach irgendwie davor zu machen. Mhm. Das war echt eine Sache, die hat uns gefehlt. Wir überlegen, ob wir vielleicht nochmal so hier und da ein paar Modifizierungen machen müssen. Also wir haben das Bett feststehend und in dem Bett kann man den Tisch ausbauen. Den müssen wir nochmal neu verschrauben, weil der mittlerweile hat sich das Holz halt gesetzt und man muss ganz schön ziehen. Also da müssen wir nochmal ran. Dann haben wir über die Überlegung, ob wir vielleicht irgendwann das Auto auch hundetauglich machen. Das heißt, wo wir eine Hundebox hinten reinbauen können. Also es gibt Ideen. Solche Projekte wie ein selbst ausgebauter Camper werden ja auch nie fertig.
Nee. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin gespannt darauf, was es dann nächstes Jahr wird. Und vielleicht könnt ihr ja wieder vorbeikommen und davon berichten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und Lisa und ich fahren ja quasi zusammen in Urlaub. Schrägstrich eigentlich Arbeitstermin, aber du verlängerst in den Urlaub nach Bergerac im März. Das wird bestimmt sehr, sehr cool. Ja, also wir haben jetzt schon ganz schön lange aufgenommen, deswegen würde ich ganz, ganz langsam mal eine Schleife drum machen. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr viel Zeit von der Aufnahme und sage euch aber auf jeden Fall erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Ich fand es super spannend, finde eure Art zu reisen total interessant und fand auch, wir haben von diesen 2 Monaten einfach super viel mitbekommen und also eine Freundin von mir sagte immer, ich fühle mich, als wäre ich dabei gewesen. Sie meint es immer ironisch, wenn man nur kurz antwortet. Aber ich finde, wir haben wirklich einen ganz, ganz tollen Eindruck bekommen. Und ja, konnten viel von euch lernen. Und dabei richte ich dann auch das Wort noch an euch, liebe Hörenden da draußen. Zum einen die Bilder zu dieser Folge werdet ihr wie gewohnt auf Instagram sehen. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ihr müsstet uns noch Bilder schicken. Das können wir gleich noch drüber quatschen, sehr gut. Und die seht ihr da jeden Mittwoch, manchmal Donnerstag, wenn ich nicht dran denke, werden die da hochgeladen und dann könnt ihr auch nochmal einen bildlichen Eindruck von dieser Reise gewinnen. Und wir freuen uns total darauf, wenn ihr mit uns in irgendeiner Art und Weise interagiert, weil wenn man einen Podcast aufnimmt, dann spricht man das voll oft so in so ein Void. Es geht irgendwie dann da raus und irgendwo kommt es an, vielleicht auch nicht, mal schauen. Und wir freuen uns immer total, wenn wir von euch als Hörenden zurückhören, sei es über Instagram, wenn ihr mal mit uns interagieren wollt oder wenn ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung dalassen wollt oder zum Beispiel bei Spotify kann man jetzt auch nicht nur bewerten, sondern auch unter den Folgen kleine Kommentare fassen. Und wenn ihr da einfach nur schreibt, war cool, da war ich auch schon, oh, da möchte ich auch gerne mal hin oder an der Folge hat mir das und das nicht gefallen, freuen wir uns da auch total drüber, weil es uns einfach ein bisschen Feedback gibt und wir damit natürlich auch sehr gut arbeiten können und auch wollen. Ja, und wenn ihr auch mal eine tolle Reise gemacht habt oder vielleicht auch eine nicht so tolle Reise, aber ihr trotzdem drüber reden wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns, entweder auf unserer Website lebroad.de. Da könnt ihr auf Mitmachen gehen und uns da eine Nachricht schreiben oder ihr schreibt uns eine E-Mail an kontakt@lebroad.de oder ihr schreibt uns bei Instagram an und kommt da mit uns in Kontakt. Bei Instagram sind wir unter lebroad_pod zu finden.
Ganz genau. An der Stelle bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich. Für mich ja, wie gesagt, also wirklich eine emotionale Reise, gerade hier mit dabei gewesen zu sein. Ich bin selbst erstaunt, wie ich hier so zwischendurch so schniefen und, und drüber nachdenken musste. Sorry, dass ich dann auch über mich selbst nachgedacht habe. Aber nee, es war wirklich eine inspirierende Folge. Super cool und eine der Reisen, wo man sich denkt, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, also vielen, vielen Dank dafür.
Danke euch für die Einladung. Uns freut es auf jeden Fall, wenn wir mit unseren Erfahrungen vielleicht zu manchen Personen inspirieren können, auch mal in diese Länder zu fahren. Und dir, Dominik, auf jeden Fall ganz viel Spaß, wenn du das nächstes Jahr mal in Angriff nimmst mit Montenegro.
Vielen Dank. Ja. Und Anna nickt auch schon eifrig. Sie muss noch eine Katze aus Kotor holen.
Ich frage mal, wie meine beiden das finden würden.
Ah ja, stimmt. Vielleicht nicht so gut. Ja, mal gucken.
Die Auswahl ist da.
Gibt so ein Casting dann. Genau. Casting.
Sehr schön. Okay, bevor wir uns hier verzetteln, sage ich euch dreien auf jeden Fall vielen Dank und gute Nacht und euch lieben Hörenden gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Macht es gut, passt auf euch auf.
Ciao.
Tschüss.
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 Hallo liebe Leute, hier ist Andreas aus dem Schnitt. Bevor die Folge jetzt wirklich komplett zu Ende ist, habe ich noch einen kleinen Aufruf an euch. Und zwar war das ja Folge 99. Das heißt, an Weihnachten kommt Folge 100 raus. Und wir würden das gerne mit einem kleinen Special feiern. Für die Folge suchen wir also Fragen. Entweder als Sprachnachricht oder schriftlich. So eine Quizfrage oder was zu unserem Podcast oder direkt an und zu uns oder zu was auch immer wir machen. Es gibt keine doofen Fragen. Stellt einfach, was ihr wollt. Ihr habt da die Möglichkeit, eure Fragen an uns zu richten. Wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was kommt. Am besten geht das natürlich, wenn ihr diese Frage an kontakt@labroad.de schickt. Das ist unsere E-Mail-Adresse, da habt ihr auch die Möglichkeit, eine Datei mit anzuhängen, also eine Sprachnachricht zum Beispiel. Und dann werdet ihr in der Folge vorgelesen, ihr werdet beantwortet. Das wird ein ganz großes Fest, ein schöner Jahresabschluss, bevor es dann nächstes Jahr in das große Labroad-Jahr 2024 startet. Bis dahin habt ihr eine schöne Adventszeit, sind ja jetzt mittendrin. Diese Folge kommt ja am 4. Dezember raus. Daher alles Gute für die Zeit und wir hören uns dieses Jahr noch einmal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.